Bits und so.
Mit dem Einzelhörer schon gern, da sind wir vom Alphenblog.de, Alex Olmer.
Guten Abend.
Der Carlo Kaiser, man kennt Ailio Becker.
Guten Abend.
Bastian Schlingwölfle.
Guten Abend.
Wir haben miteinander, Basti, immer noch sehr leise.
Ja,
weil wir den falschen Regler gefunden haben, glaube ich.
So, besser so, oder?
Besser nicht. Wahrscheinlich. Ja. Gut, wir haben uns, also ich zumindest, bin in den Apple Store gefahren und habe mir mal das MacBook Neo angeschaut. Schon interessant, weil es ist ja mehr oder weniger genau das Ding wie ein MacBook Air, aber halt komplett nicht. Das merkst du sofort, wenn du es aus von den ganzen Produktfotos und so habe ich das nicht gesehen und von den Videos und Kram, sondern aber wenn du im Laden stehst und es in die Hand nimmst, merkst du sofort, dass der Deckel halt eine völlig andere Wölbung am Rand hat und lang nicht so eine scharfe Kante hat wie die MacBook Airs und dadurch wirkt es völlig anders. Also es ist mehr von der Form her, von der Klappe an dem Ding dran wie ein weißes Plastik-MacBook vor 20 Jahren. Und nicht wie ein MacBook Air, wo du halt diesen hauchdünnen Deckel hast mit der scharfen Kante. Das finde ich ist schon ein großer Unterschied vom Gefühl an der Hand.
Aber ein positiver Unterschied, würdest du sagen?
Da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ist nur anders, ja. Also man
und
merkt,
zu dem gewohnten MacBook Pro?
Zu dem MacBook Pro ist es, das MacBook Pro hat auch die hauchdünnes Display und die scharfe Kante oben. Also das MacBook Pro und das Air sind verwandter und das Neo hat eine eigene Rundung auf dem Deckel drauf.
Ich meine, wenn du scharfe Kante sagst, dann muss ich auch an ein MacBook Air denken, aber an ein altes MacBook Air. In Keilform, mit dem mir irgendwelche, gab es da nicht mal so Videos, wo jemand Käse geschnitten hat damit oder sowas und Brot geschnitten
ich hat. Ich habe ein Bild vom FSCK-Log in meinem Gedächtnis, wo dieses Brot und dieses MacBook Air da liegt.
Über so ein Käsebrot zubereitet mit dem MacBook Air. Also da, die waren ja nun wirklich relativ scharf, die Kanten. Also die weder vom MacBook Pro noch vom MacBook, also von den aktuellen Generationen MacBook Pro noch MacBook Air, würde ich jetzt als furchtbar scharf bezeichnen.
Aber der Radius ist einfach, der Radius von dieser Kante hier, am Deckel vom MacBook, der ist sehr klein. Dass man jetzt hier Käse schneiden könnte oder sich mit verletzt oder so, nein, aber die obere Kante ist sehr, sehr kleiner Radius und dieser Radius ist beim MacBook Neo sehr viel größer und dadurch wirkt es auch ein bisschen anders in der Hand. Andererseits, wenn du es hochnimmst, ist es ja ungefähr aufs Gramm genau gleich schwer wie ein MacBook Air. Und dafür ist dann dieser kleine Laptop, wo du erwartest, dass der vielleicht so leicht wäre wie dieses alte 11 Zoll oder sowas, halt wieder nicht so leicht, sondern diese, was ist es, 1,2 Kilo oder sowas, ist schon ein ziemlicher Brocken. Also wenn du es so hochnimmst, du merkst es schon, dass du da was Metallklotz in der Hand hast. Das ist auch nicht schlecht, aber du merkst halt, es ist auch anders als so ein kompletter Plastik-Laptop. Ist ja auch keiner.
Ja. Also ich meine, Startblatt hat nicht gelogen, aber ich glaube, das ist natürlich so ein Anfasstest dann nochmal irgendwo mehr Klarheit reinbringt. Wir wissen halt auch seit dieser Woche, warum das alles so ist, wie es ist, oder können eine Vermutung anstellen, die nicht auf Produktfotos basiert und so weiter. Also wir haben gesehen, wie die aufgeschraubt wurden. Und wir wissen, dass da nichts verklebt ist und viel geschraubt ist. Und das macht die Reparierbarkeit natürlich sehr, sehr gut. Und das verhindert ja zum Beispiel, dass Laptops sehr dünn und klein und kompakt werden. Und das ist halt hier alles nicht gegeben, was, glaube ich, der genau richtige Kompromiss für dieses Gerät ist.
Ja, der iFixit hat es natürlich auseinandergenommen. Und es ist ja auch erstaunlich, wie wenig Teile das sind. Ja, also du hast halt dieses winzige Board drin. Du hast, das Board ist so groß wie so 2-3 Streifen Kaugummi. Ja, also ist schon größer als das, was im iPhone drin ist, aber nicht viel. Ja, und du hast Verbindungskabelchen zum Akku. Der Akku ist tatsächlich nicht extra künstlich klein gehalten oder so. Auch keine Bleigewichte drin, sondern der nimmt halt dieses mittlere Teil aus, ist aber komplett dort reingeschraubt. Und dann hast du unten das Trackpad und die beiden Lautsprecher. Die Lautsprecher sind relativ groß und verbrauchen relativ viel Platz, aber die können auch jede Hilfe brauchen, weil das merkst du auch direkt, wenn du im Apple Store irgendwas abspielst. Ich habe ein iPhone-Blog-Video habe ich abgespielt im Apple Store und ich konnte dich verstehen.
Konntest du verstehen, okay.
Ja, das ist gut. Verstehen habe ich dich können, aber die Qualität ist da sicherlich nicht in der Nähe von den anderen Notebooks oder von einem Studio-Display oder irgendwas, was mit Atmos zu tun hat.
Also die Lautsprecher haben mich ein bisschen verblüfft, muss ich sagen, als man da in das Gehäuse mal reinschauen konnte, dass die doch diese Dimensionen annehmen. Und es ist ja schon faszinierend, dass sie diesen Akku so statisch und beschränkt gemacht haben, weil beim MacBook Air zum Beispiel hätte der sich ja genau da bis zu diesen Lautsprecherpositionen noch nach unten gezogen. Also ich meine, sie haben ja auch kein Lithium-Polymer benutzt, sondern halt was Festeres, und dann sind sie offensichtlich einfach bei dieser Form gelandet, und natürlich mit dem Vorteil, dass du da ganz offensichtlich das relativ einfach ausschrauben und wieder einschrauben kannst, aber mit dem Nachteil, dass natürlich der Akku massiv kleiner ist als der Akku des im MacBook Air. Also interessant, wie sie da die Gewichtung gelegt haben, und natürlich auch vermutlich unter der Prämisse, dass dieses Gerät halt in Kinder- und Schulhänden sein wird und damit andere Belastungen ausgesetzt sein wird, als vielleicht viele von den MacBook Airs, die, ja, sagen wir mal, ein bisschen normaler behandelt werden.
Und der Preis, das macht einen erheblichen Unterschied beim Preis, nicht vom Material und von den Komponenten, das auch, aber vom Einbau her. Also mich würde nicht wundern, wenn das halt komplett automatisiert wahrscheinlich da irgendwie reinwandern könnte. Und das ist natürlich ein großer Unterschied gegenüber dem alten MacBook Air beispielsweise, was ja immer in den US-Berichten in die Vergleichbarkeit gezogen wird, und die vergessen alle, dass dieses M1 MacBook Air vom Walmart kein anderes Land hatte, sondern nur dieses in den USA, diese Walmart-Geschichte war. Also ich glaube, von gerade was die Arbeitskraft angeht, ist das eine erhebliche Preisersparnis, die sie sich damit was gewinnen. Und das ist ja, darum ist ja dieses Neo gestrickt, nicht? Preisersparnis.
Das bedeutet auch für die Reparierbarkeit, dass du zum einen, also bei den vielen von MacBooks ist halt das Topcase und die Topcase und Tastatur ein Teil, was fest miteinander verbunden ist und was bei Schäden als ein Teil getauscht werden muss. Und bei manchen Notebooks ist noch die Batterie Teil davon. Das heißt, es gibt ein Ersatzteil, das heißt Topcase und Keyboard und Batterie. Und dann hast du nur eins davon kaputt, musst aber alle drei austauschen, und dann ist halt teuer.
Ja, oder halt sehr gut, weil wenn es natürlich ein Garantiefall ist, dann kriegst du natürlich alles neu, und auch wenn du es nicht brauchst. Also das hatte ja auch Licht- und Schattenseiten, zumindest aus der Sicht des Endnutzers, wenn es halt unter Garantieabdeckung gefallen ist, dann war das natürlich sehr nett, dann komplett eine Masse an neuen Bauteilen mitzubekommen, aber natürlich im Sinne von Nachhaltigkeit und auch Reparaturfähigkeit und all den anderen Bestandteilen war das natürlich ein ziemliches Desaster, aber Apple hat diese Strategie ja relativ lang gefahren, und am Schluss war das ja für Apple auch ein Kalkül, wo sie irgendeine Berechnung, da gab es sicher irgendeine Excel-Tabelle, wo irgendeiner das aufgeschlüsselt hat, was es gekostet hat, dass sie halt immer das komplette Ding, das komplette Teil austauschen mussten. Und am Schluss hat sich es offensichtlich nicht, also das muss sich rentiert haben an einem gewissen Punkt, oder Apple egal gewesen sein, weil sie irgendwas gegengerechnet haben und zu dem Ergebnis kamen, okay, wir fahren besser damit, wenn wir das Bauteil so lassen, wie es ist, und das dann halt verbunden ist. Den Akku haben sie ja dann irgendwann, genau, der war ja auch noch teilweise mit drin, und das war auch offensichtlich Apple dann zu viel. Und also wenigstens den Akku getrennt, sodass du halt nur noch dieses Topcase mit der in Anführungszeichen integrierten Tastatur hattest. Aber klar, das jetzt modularer, zumindest mal beim Neo modularer aufzubauen, liegt auf der Hand. Ist natürlich interessant, ob wir jetzt Elemente, die sie beim Neo neu eingeführt haben für ihre MacBooks, ob wir die auch in anderen Modellen natürlich sehen. Also gerade diesen neuen Fertigungsprozess, den sie ja noch nicht so richtig konkret beschrieben haben, außer dass irgendwie weniger Alu verbraucht wird. Aber was sie da genau gemacht haben, aber es hört sich ja so an, okay, dann lass halt mal das MacBook Air auch so herstellen, weil kostet halt weniger. Und das wird sich alles schon anbieten unterm Strich, weil ansonsten wirkt die Kiste, also das Neo, ja jetzt nicht so, als hätten sie da wirklich hochgradig qualitativ Abstriche gemacht, oder? Wie würdest du sagen, vom Anfassen und außer der Abgerundetheit der Ecken, wie sich das Ganze anfühlt?
Das fühlt sich, ich würde sagen, identisch an mit einem Air oder mit meinem Pro M1 oder solchen Geräten. Das ist alles sehr vergleichbar, auch so, wenn du auf die Tastatur wirklich so ein bisschen draufklopfst. Die verbiegt sich nicht irgendwie mehr oder so, weil sie ist halt getrennt tauschbar jetzt. Da kann man das Keyboard, kann man jetzt unten einfach rausschrauben, und dann hast du halt Topcase und Keyboard und Batterie als drei Teile, die du austauschen kannst. Und das fühlt sich, also auch Keyboards und also wie das Keyboard sich anfühlt und so, ist alles, glaube ich, ziemlich genau identisch. Im Apple Store ist die Lock-Taste deaktiviert, also du kannst das Telefon, das Telefon, ja, es ist ein Telefon, du kannst das MacBook nicht sperren, ja. Weil die Lock-Taste in diesem Demo-Modus dort deaktiviert ist, die hat mich ein bisschen irritiert, so, weil es gibt ja keine Power-Taste an dem Ding, ne? Also es ist ja aufklappen, geht auf, also geht an, zuklappen, schläft und sonst gibt es da keine Option. Du hast auch, das weiß ich zum Beispiel nicht, du hast ja so diverse lange Power-Taste drücken im BIOS quasi. Ist das dann die Lock-Taste, die du lange drücken musst? Habe ich noch gar nicht nachgelesen.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie sie das beim MacBook Neo gemacht haben, aber irgendeine Art von wilder Tastenkombination wird es sicher geben. Also da ist ja meistens irgendeine Variante dabei. Also ich weiß, mir fällt gerade jetzt kein, es gibt ja sonst, gibt es noch ein anderes MacBook ohne Touch-ID? In den aktuellen nicht mehr, oder? Nee. MacBook Air und MacBook Pro sind ja voll Touch-ID durchgerüstet. Also, aber es muss ja für die älteren Kisten, die halt auch irgendeine Art von Nicht-Touch-ID-Tastatur hatten, gibt es ja auch. Also ich meine, Apple hat ja inzwischen einen ganzen Berg an Tastenkürzeln. Das hat sich auch mit macOS-Versionen geändert. Ich habe keine Ahnung, was es beim MacBook Neo ist, aber irgendein Support-Dokument wird sich schon finden, wie man da in die verschiedenen Boot-Modi kommt.
Dann das Trackpad ist durchaus interessant. Das scheint so ähnlich schon mal in einem Magic Keyboard vom iPad drin gewesen zu sein, irgendwann. So eine ähnliche Konstruktion, dass also dieses ganze Trackpad ist praktisch auf dem Mittelpunkt aufgehängt und kann sich vom Mittelpunkt aus wie so eine Balancierplattform in alle Richtungen bewegen. Und in der Mitte, wo es drauf balanciert, ist auch der Knopf. Das heißt, egal wo du drückst, drückst du am Schluss auf diesen Knopf, der da wie so ein, es ist halt nicht so ein Sprungbrett-Design, wie bei vielen anderen Laptop-Trackpads, sondern es ist ein Knopf, der in der Mitte sitzt und der in alle vier Richtungen oder in alle 360 Richtungen von diesem Sprungbrett dann, weil das so wie auf einer Kugel in der Mitte aufgehängt ist. Ist das verständlich?
Kein Stück.
Okay, in der Mitte ist ein Knopf und auf diesem Knopf ist ein Stück Glas balanciert. Und egal, wo du jetzt hindrückst, über diese Federn, die dort angebracht sind, kommt am Schluss der Druck auf den Knopf in der Mitte und der kann auslösen. Und das heißt, dass das Trackpad in jede Richtung kippen kann. Das ist wie so ein Brett auf einem Ball. So, vielleicht ein Brett auf einem Ball. Das kann halt in jede Richtung wegkippen und dann am Schluss den Druck auf den Knopf in der Mitte bringen. Und Holger ist kein Freund, der sagt, das ist wobbelig und es ist alles falsch. Und es ist deutlich anders als die anderen modernen Trackpads jetzt. Muss man ja auch sehen, wie das dann in der Langlebigkeit ist, wie das funktioniert. Ob da kann man dann sicher, also gerade wenn man da irgendwie nebenbei snackt, kann man da sicherlich irgendwie Krümel reinbekommen in das Trackpad.
Wer würde das aber tun?
Eben. Also das ist ein deutlich fühlbarer Unterschied, aber es hat jetzt auch erstmal, das unterstützt die ganzen Gesten, was macOS irgendwie kann mit mehreren Fingern und hin und her. Es hat halt kein Force Touch und so ein Zeug, aber das benutzt man eh kaum, ja, würde ich sagen. Das ist so tot wie 3D-Touch auf dem iPhone.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ganz okay. Es wirkt halt, ich glaube, die Größe ist nicht genau gleich wie beim Air. Das sind vielleicht ein paar Millimeter hin oder her. Aber es ist halt ein großes Trackpad. Ja, und es ist auch nicht so wie bei diesem 11 Zoll, das was ich letztes Mal gesagt hatte. Das 11 Zoll MacBook, das war ja sehr auch breitformatig. Und dadurch waren die Handablagen und das Trackpad waren auch relativ klein bei dem Ding. Das ist beim Neo auch nicht der Fall. Das Neo ist auch so wie ein Air, ein großes, relativ quadratisches Gerät. Und dadurch sind die Handablagen recht groß. Und dadurch ist das, glaube ich, also es wirkt groß. Ne? Also es ist ein großer Computer. Es ist auch nicht so wie die alten IEEE-PCs, diese Dinger, die jetzt mal wieder rumgereicht wurden, da reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber, aber es ist jetzt wirklich nicht so für die Hosentasche oder so. Gut, ich habe auch ein Foto gesehen, da hatte einer so eine Riesenhose an und hat das Ding dann in seine Hose gesteckt.
Ja, also das ist aus Apples TikTok-Kanal, gibt es eins von diesen Videos, ist so eine sehr große Hose mit so einem MacBook Neo drin. Sehr lustig.
Kann man machen, ist jetzt nicht,
kann man machen.
Ist nicht empfohlen, glaube ich.
Also ich hatte in den 90er Jahren so Hosen, da waren das waren die MacBook Neo Hosen. Die könnten jetzt wieder kommen eigentlich.
Sonst auch so ein PowerBook G4 damals noch rein.
Ja, nicht sicher. Da wäre einfach die Hose instant ausgezogen worden, weil ich erinnere mich, wie schwer dieses kleine PowerBook G4 war. Ja. Aber da kommen sich doch demnächst irgendwelche japanischen Designer, die dann die Collaborations mit Apple machen. Mhm. Und dann kannst du das so Strickhosen, wo du dann den Ding reinstecken kannst, den Apple, den Neo, das Neo.
Mhm. Naja, also jeder Computer kann ein Pocket-PC sein, das kommt ja nur auf die Tasche an quasi. Es ist eine Frage der Hose sozusagen.
Und der Einstellung vor allem.
Ja.
Und eine Frage der Hose.
Ja, definitiv.
Ich habe so ein bisschen auf dem Ding mal rumgeklickt und das haben auch andere Leute mit dem Ding jetzt versucht. So, wie viel kann man denn auf dem MacBook Neo? Nee, eine Sache noch, bevor ihr dazu kommt.
Ja.
Die Farben natürlich.
Ja, klar.
Offensichtlich. Also ja, im Apple Store haben sie, ich glaube, 6 oder 8 Stück hatten sie ausgestellt, mindestens. Mhm. Also einen Tisch mit den 4 Stück.
Das war der Tisch, der reserviert wurde, ja, weißt du? Ja. Gab es doch diese Gerüchte davor, ein Tisch muss freigehalten werden für ein neues Produkt.
Und sie haben halt color-matched so Matten auf dem Tisch für Aha. Pink, Gelb, Blau, Silber. Und die Matten haben auch so diesen leichten Hauch von einer Farbe drauf. Und da steht dann drauf, hier MacBook Neo. Und die sind dann so ein bisschen pink, ein bisschen blau, ein bisschen gelb. Und dann die Laptops drauf. Und ich finde, wir hatten ja bei den älteren Geräten gesehen, die gab es ja auch mal in Pink und in Blau und so weiter. Und die waren nur so ein winziger Hauch Blau und ein winziger Hauch Pink. Und nur wenn du sie gerade so in die Sonne gestellt hast, dann hast du da vielleicht sehen können, ob das jetzt ein grünes oder ein blaues ist.
Ja.
Es ist diesmal deutlich sichtbarer. Also die Farben sind jetzt nicht Mülltonnen-Orange oder so. Was sie ja beim iPhone auch gezeigt haben in den Produktshots von dem orangenen iPhone 17 Pro, das ist ja sehr orange auf den Fotos, ist aber in echt so ein kleiner Schmutzton, so ein bisschen Bronze-Kupfer in dem Orange vom iPhone drin.
Ja.
Und dieser gleiche Schmutzton ist auch in dem Gelben drin. Das ist halt nicht reines Gelb, sondern das ist so irgendwo zwischen Zitrone und Limette. Ist halt grün und gelb gleichzeitig.
Okay.
Also je nachdem, wie du es hältst, ist es halt so ein grünlicher, bräunlicher, gelblicher Ton, was ich nicht, finde ich nicht gut.
Also Zitrone fandst du nicht attraktiv?
Zitrone fand ich nicht besonders schön. Aber das ist halt das Ding, was jetzt Apple immer vorne hinstellt. Was ich dagegen sehr, sehr schön fand, ist das Blaue. Da sind jetzt auch zum Beispiel die iFixit-Fotos von dem Blauen, von dem Indigo. Finde ich, da stimmt die Farbe nicht überein mit der Realität, die ich jetzt da gesehen habe. Aber was sehr schön ist, ist halt, dass das Keyboard bei dem Blauen ist halt sehr blau. Das gelbe Keyboard ist nicht so gelb, wie das blaue Keyboard blau ist, wenn ihr versteht. Okay. Ja?
Ja.
Und dieses hellblaue Himmelblau auf dem dunkelblauen Alu sieht halt schon ziemlich geil aus. Also da habe ich kurz gezuckt. Vielleicht so blau hätte ich beinahe mitgenommen. Das war sehr gut.
Ja. Also ich meine, das Blau wäre auch, also wäre jetzt meine Bestellfarbe sicher auch gewesen oder geworden. Aber was ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber bei irgendeinem der Testberichte oder Erfahrungsberichte war auch die Anmerkung, dass das Blaue ja das Einzige ist, wo eben die Tastatur natürlich auch vom Kontrast her besonders ungünstig ist, weil sie eben tatsächlich dem Blau entspricht und es sehr dunkel ist und du eben auch, also die Beschriftung der Tasten sozusagen mit der Tastenfarbe so ein bisschen verschwimmt. Und ich meine, im Apple Store ist ja alles hell erleuchtet, aber dann kommen wir halt genau in dieses Szenario rein, dass das Gerät halt nicht hintergrundbeleuchtet ist, die Tastatur, und du plötzlich eine Tastatur hast, die, sagen wir mal, so ein bisschen Ton in Ton ist. Und wenn du da natürlich in der Dämmer- oder wirklich dunklen Umgebung bist, ist da wahrscheinlich ziemlich schnell Schluss mit irgendwie was noch erkennen auf den Tasten. Muss kein Drama sein, aber ich glaube, muss man sich auch drüber klar sein. Und das wird bei dem Indigo-Ding, glaube ich, besonders deutlich sein, weil die anderen haben ja dann doch, dadurch, dass die Tastatur dann eben nur so farblich angehaucht ist, sind, glaube ich, ist die Beschriftung der Tasten deutlich besser zu erkennen. Aber ich meine, wenn es richtig dunkel ist, ist es wahrscheinlich
dann ist egal. Bei allen egal.
Ist alles wurscht, weil du siehst halt einfach nichts mehr.
Ja.
Das ist richtig. Ja, also ich denke, wenn man da auf Nummer sicher gehen wollte, nimmt man das Silberne, da sind die Tasten weiß und dann hast du da den höchsten Kontrast zu den Beschriftungen. Ja. Und klar, also wenn du das Blaue hast, dann ist es halt blau in blau und musst du halt füllen, wo deine Tasten sind, weil das, sonst kommst du da auch nicht, ohne die Beleuchtung sicherlich nicht weiter. Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie diese Tastaturen, gerade die helleren, nach paar Monaten aussehen werden. Also noch nicht mal nur jetzt irgendwie im Schul- und Kindereinsatz, sondern überhaupt bei Leuten zu Hause. Weil ich meine, auch selbst die schwarzen Tastaturen, das sieht man ja nach Zeiten. Ich meine, Leute haben sehr unterschiedliche sagen wir mal, Handchemie oder wie auch immer, mit was für Fingern man halt seine Tastatur betippt. Also da sind ja so Sachen, das ist natürlich dann nach einer gewissen Zeit und je nachdem, wie oft du die putzt und wie man da überhaupt mit umgeht, gerade bei so hellen Tastaturen, das kennen wir auch noch von damals halt von den weißen MacBooks, die ja auch, also wo vor allem natürlich die Handablagen und so, die haben sich ja, das Plastik hat sich ja damals sehr ungünstig verfärbt, aber die Tastaturen, die sahen ja auch aus wie Sau teilweise. Ja.
Darf ich so Tastaturen mit so austauschbaren Tasten empfehlen? So die, da kann man die austauschen, wenn die runtergerockt sind. So. Das ist also fantastisches Konzept.
Bei Alex ist es, glaube ich, einfach so, der greift einfach so irgendwo hin, so zufällig.
Es ist wie bei mir mit den Kopfhörern. Du greifst irgendwo hin und es ist ein Kopfhörer da. Ja,
und aber schön. Irgendein Zufallsmodell an Tastaturen. Ja,
zack, so ist es bei Alex mit den Tastaturen. Die Frage, die sich mir nur aufdrängt, ist, wie viele MacBook Neos müsste man stapeln, um auf dieselbe Höhe zu kommen wie diese eine Tastatur?
Ja, das ist richtig. Aber bei dem MacBook Neo ist das gar nicht eins wahrscheinlich, weil das doch recht dick ist, wie Timo sagt. Also das ist, also ich meine, es ist immer noch ein Laptop, oder? Also ich meine, du hast es als Brecher bezeichnet, aber man kann es mitnehmen.
Ja klar, also ich habe mir auch nochmal die anderen angeschaut, die anderen Größen von MacBook Air und MacBook Pro und die großen und kleinen und so weiter. Ich hatte ja gesagt, dass das MacBook Pro 14 Zoll mir immer so zu klein erscheint zum ernsthaften Arbeiten und ich glaube, das ist schon auch echt der Fall für mich. Also für mich wäre das 14er zu klein und dann wäre dagegen das MacBook Air 15, sieht sehr, sehr platzmäßig sehr gut aus schon. Also die ist aber halt vom Preis her unattraktiv, weil da dieser große Preissprung drin ist beim MacBook Air. Dann hast du nur ein MacBook Air und dann könntest du halt bei dem gleich beim MacBook Pro weitermachen. Das ist ein bisschen preislich schwierig aufgestellt alles, aber das haben wir letztes Mal besprochen. Jetzt die Fragen so, was kann man denn damit anfangen? Ne? Also es gab diverse Abhandlungen und Blogposts.
Das ist einfach die beste Frage.
Und der Punkt ist so, glaube ich, das ist halt kein Spielzeug, weil du kannst damit wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen tatsächlich machen, wenn das ein bisschen komplizierter wird, ein bisschen Geduld mitbringst. Wenn du, ihr habt alle diese MacBook oder also Mac Mini M1 oder Basti hat dieses MacBook Air M1, glaube ich, sogar eine Weile mal für die Arbeit bekommen.
Ich hatte mal das M1er MacBook Air, ja.
Ja. Und man kommt damit schon klar, da geht alles. Ja, du musst halt nur Abstriche machen, wenn es, also was wirklich überhaupt nicht geht, ist halt so Kram, der einfach 10.000 GB RAM jetzt sofort braucht. Dann ist auch mit Swap vorbei. Wenn du jetzt irgendwie große Modelle anfängst, nein, geht nicht. Wenn du irgendwelche anderen Sachen machst, die schnelle Festplatte voraussetzen, wenn du jetzt irgendwie 4K, 8K Video wirklich 20 Kamera Multicam schneiden willst, da ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo es dann nicht mehr geht, wo auch mit Warten nicht geholfen ist, wo du dann wirklich anfangen musst, Proxys zu rechnen, das Client zu rechnen erstmal. Aber dann, wenn es dann am Schluss rendern soll, macht er das wahrscheinlich auch.
Ja, aber also macht er sicher schon auch, aber dann ist natürlich wieder die Frage, ob die Person, die das alles macht, lang genug drüber nachgedacht hat, was das richtige Notebook für sie ist. Weil, also wenn in deinem Workflow schon Proxys rendern vorkommt, das ist der Moment, wo ganz klar sein sollte, das MacBook Neo ist nicht dein Gerät. Da ist einfach ein Pro zu wenig in dem Wort.
Naja, das ist genau die Frage, weil da kam ein Blogpost von dem Herrn Gold, der ist auch iOS-Entwickler und so und der ist zum Beispiel unfassbar jung. Ich bin irgendwann in den späten 90ern auf die Welt gekommen, glaube ich. Der hat so bei einer Grundschule, als irgendwie das iPhone auf den Markt kam oder sowas. Und der hat so einen Blogpost rausgeschrieben, das ist voll wurscht, weil wenn du jung bist und mit dem Zeug rumspielen kannst und eh kein Geld hast und das Kleinste einfach nur bekommst oder halt irgendwie so einen geerbten Computer, der halt von deinen Eltern irgendwie runtergekommen ist oder so, dann ist das dein größtes, dein liebstes Ding. Und dann kannst du mit dem alles machen, wenn du nur ein bisschen Geduld und Zeit hast. Und als Schüler hast du wahrscheinlich genug Zeit. Und die der ist auch für diesen Blogpost ist der irgendwie angegangen worden, haben so Leute geschrieben, so, nee, das ist scheiße, du bist scheiße. Warum denn? Also ich weiß doch.
Was ist denn da los?
Der Blogpost hat es echt auf den Nagel auf den Kopf getroffen und das hat mich an der ganzen Diskussion die Woche extrem überrascht, muss ich sagen, weil Leute herausgestellt haben, dass macOS wie macOS funktioniert. Irgendwie, man kann Apps öffnen. So,
so wie wirklich.
What? Also ich meine, da muss man so ein bisschen zweifeln an Leuten, die auch seit Jahren irgendwie so Reviews also ich meine, die Grundannahme schien da sehr fehlgeleitet irgendwie, dass da jetzt ein anderes macOS läuft. Also ich habe einige Reviews irgendwie angefangen zu schauen, wo man irgendwie sagt so, das kann alle Apps öffnen. So. Also, oder das kann, die Apps, die du von deinen MacBook Pros kennst, kann es öffnen. Was? So, also die Qualifikation habe ich ein bisschen in Frage gestellt teilweise. Ich meine, natürlich, der Stallman, der Fotograf, hat ein ganz nettes YouTube-Video gemacht, wo er einfach mal alles geöffnet hat, was vorinstalliert war. Und dann hat er geguckt, okay, wie spielt hier mein 4K-Video noch irgendwie ab und wann hört es auf? So. Und bei einer Transition und bei Better Quality war dann irgendwie, glaube ich, dann hat es gehakelt und so. Aber natürlich, also wenn du die Zeit mitbringst rausrendern, dauert dann einfach alles länger, aber es funktioniert dann schon. Also es gibt dann die Einzelfälle, wie Timo sagt, ganz viel RAM auf einmal und so weiter. Das geht dann wirklich nicht, aber das ist ja wirklich die Ausnahme dann. Ich war ein bisschen überrascht. Also der iPhone-Chip, der macht ja seit Jahren 4K rausrendern. Mhm. Also das ist nichts Besonderes. Also aber wie gesagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, weil ich kann mir schon vorstellen, wie das entstanden ist, weil Apple natürlich auch irgendwie, klar, mit dem iPhone-Chip erstmals in einem Laptop so, oder wir wissen seit Jahren, dass diese M- und A-Chips, die gleichen sich an. Ich meine, wir wissen alle, dass ich behaupte, dass das iPad den Mac gerettet hat, indem es das iPad diesen Chip an das Mac übergeben hat. Und hier, ja klar, der Mac, der wäre mit Intel, ist der tot.
Das iPhone hat ja offensichtlich den Mac gerettet, weil jetzt der iPhone-Chip in diesem Mac drin steckt. Und du kannst
das
halt mit
das MacBook Neo das iPad völlig killt, weil es.
Das ist aber eine andere Diskussion.
Ja. Aber du kannst halt mit dem Mac wirklich sehr viele Sachen machen und dadurch, dass er Swap hat, kannst du halt auch Apps laufen lassen, die eigentlich zu groß sind oder halt abwechselnd.
Ja.
Deinen RAM raushauen für Xcode und den Simulator, da wirst du auch, das macht keinen großen Spaß. Ne, das ist dann schon zäh, wenn das ein bisschen, aber dieses MacBook Neo ist wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich schneller als die allermeisten Intel Macs. Ja, das ist.
Ja.
Alle. Also alle Intel Macs.
Vielleicht der oberste Mac Pro, nicht, aber.
Ja, okay. Nicht sicher. Vergleichbarkeit. Ja,
vielleicht auch aber schneller als der oberste Mac Pro.
Also Single-Core auf jeden Fall.
Zumindest Single-Core nicht wundern. Ich meine, du musst natürlich immer überlegen, dass bei dem A18 Pro oder überhaupt bei den A-Chips natürlich die thermische Komponente irgendwie ein Problem ist. Ja. Das heißt, du hast natürlich einen hohen oder auch was auch beim Geekbench-Benchmark noch so halbwegs aufrechterhalten bleibt. Aber wenn du die natürlich volle Kanne auslastest,
zwei Stunden lang.
Oder auch 20 Minuten lang vielleicht. Also dann taktet der natürlich schon massiv runter. Und das Interessante ist, dass es ein paar Berichte gab, dass der zwar massiv runtertaktet, aber die Tester das Gefühl hatten, dass der gar nicht aus Hitzegründen runtertaktet, sondern Apple den sehr konservativ ausgelegt hat in seinem Verhalten. Also das heißt, das MacBook Neo blieb praktisch mehr oder weniger kühl bei dieser ganzen Prozedur. Also sei es jetzt irgendwie so ein Handbrake-Extrem, das ist ja immer das Übliche. Ja? Dann schmeißt halt irgendein wildes Handbrake-Ding, also lass halt Handbrake irgendwie richtig ackern. Und das MacBook Neo blieb halt kühl, aber trotzdem war natürlich zu sehen, dass der Prozessor massiv runtertaktet und dann halt irgendwie so seine Arbeit halt abarbeitet. Und das natürlich auch einfach macht. Also es ist ja nicht so, als könntest du Handbrake nicht laufen lassen auf dem Neo. Du musst halt nur ein bisschen mehr Zeit mitbringen.
Ja, ich habe gestern auf dem MacBook Pro M1 Pro habe ich mal ein bisschen sagen wir mal, ein bisschen übergewichtige Software laufen lassen. So wirklich so sehr gemeines Zeug, so was so sehr groß ist, sehr viel RAM, die ganze Zeit auf allen Kernen ballert. Und der Akku war halt sofort leer. Habe ich mein übliches 30-Watt-Netzteil hingehängt, hat er nicht geschafft, der ist noch leerer geworden.
Das ist immer schlecht, ja.
Dann habe ich das 100-Watt-Netzteil geholt, dann hat er sich 50 gezogen und mit 50 geladen und das war dann okay. Aber das war halt so heiß, dass das MacBook zum Pusten angefangen hat, laut hörbar zum Pusten angefangen hat, was sonst echt nicht passiert. Also mein Beileid an die Leute, die jeden Tag mit dieser Software arbeiten müssen. Das ist wahrscheinlich echt, da ist man dann froh um jeden einzelnen, jede M-Nummer, die man höher bekommen kann. Und bei dem Neo ist halt auch, die Storage ist halt mit 1,5 Gigabyte Lesen und Schreiben angebunden, mehr oder weniger. Und bei dem obersten MacBook Pro ist es halt 10-mal so schnell. Ja, knapp 15 Gigabyte die Sekunde.
Ja, also ich meine, erstens ist es richtig, also es ist faktisch richtig, was du sagst. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, bei dieser Diskussion über die SSD und die Geschwindigkeit, also offensichtlich scheint ja die 512er auch nicht viel schneller zu sein. Nee. Also die 256er und die 512er sind lahm angebunden oder vergleichsweise lahm angebunden, aber auch nicht langsamer als die Basis-SSD zum Beispiel im MacBook Air M4, M3, M2, M1. Also das Basismodell, das 256er, was ja da Ewigkeiten drin war, weil das hatte ja das, da hat ja Apple den, diesen selben Quatsch gemacht, dass sie das halt völlig ausgebremst haben, weil sie halt irgendwie keinen Bock hatten, da irgendwie entweder, also teilweise hatten sie sich ein Einzelmodul mal geschnappt zwischendurch, was dann ein Rückschritt gewesen war, weil dann irgendwie die Lanes fehlten, um das anständig anzubinden. Und dann, da haben sie irgendwie immer gerade bei diesem Basismodell,
geknausert.
Irgendwie geknausert. So. Und ja. Zumindest war die Leistung nicht so optimal. Und insgesamt war ja auch das MacBook Air lange halt noch unter PCI Express 4-Niveau. Das war ja auf 3er-Niveau irgendwie. Und das war sozusagen auf Schreib-Lese-Geschwindigkeit so in der 3000er-Region. Und jetzt ist es ja erst gesprungen auf die 6000er. Und das MacBook Pro ist sozusagen endlich gesprungen auf die 10.000, 15.000. Also da haben wir ja genau diese Verlagerung gehabt. Und jetzt kommt natürlich das MacBook Neo unten rein und ist wieder sehr lahm. Und Leute sagen, ja, das MacBook Pro ist 100-mal schneller. Und so, ja, es ist 100-mal schneller. Nee, aber das MacBook
nur 10-mal schneller.
Ja, ja. Aber das MacBook Neo ist halt auch nicht, ist halt auch sozusagen nicht viel langsamer als jetzt ein MacBook Air von vor ein, zwei Jahren in der Basisvariante gewesen ist. Und da haben wir ja damals auch schon drüber diskutiert. Und dann konntest du halt sagen, das ist halt super ungünstig, dass Apple das macht. Aber es ist wahrscheinlich halt auch nicht das schlimmste Drama. Und du wirst im Alltag, außer du bist jemand, der irgendwie riesige Datenmengen hin und her kopiert, davon relativ wenig merken. Ich meine, klar, da hast du auch wieder diese Swap-Problematik natürlich. Also das ist so ein Rattenschwanz an Problemen, in die du natürlich reinrennen kannst. Aber ich glaube, für die meisten Leute werden davon nichts merken, unterm Strich. Ja,
das ist wieder so eine Zielgruppenfrage. Ja. Also ich meine, wir haben da, glaube ich, echt auch explizit dann irgendwie das zu bedenken gegeben, als es um die Auswahl von den verschiedenen MacBook Air-Konfigurationen zum Beispiel ging. Ja. So, ne? Also, und abwarten, bei der Bestellung abwarten, wie viel Speicher diesmal verbaut wurde. Und das war ja so ein langes Hickhack. Aber wie gesagt, wenn du dir darum Gedanken machst, dann bist du auch eine andere Zielgruppe. Und dass das MacBook Neo jetzt da in Anführungszeichen unten ansetzt, ist, glaube ich, ist okay für das, was es ist. Ja. Apple versucht halt an allen Ecken und Enden zu sparen, natürlich, logischerweise. Ich meine, ich muss mal, wir haben das letzte Woche gesagt, aber mir ist es nochmal so richtig bewusst geworden. So, die verbauen da einen Pro-iPhone-Chip vom letzten Jahr, der einen Kern weniger hatte, der Ausschussware war letztes Jahr. Das heißt, der kostet Apple gar nichts. Der wär weggeworfen worden. Also ich meine, für Kunden ist das völlig egal. Aber wie geil ist das eigentlich? Also ich meine, da sind letztes Jahr so iPhone-Chips rausgefallen für die Pro-Geräte, also für die 16er. Und das war ein Kern kaputt und so weiter. Und dann hat Apple gesagt, lass sie mal liegen. Die brauchen wir nächstes Jahr. Das ist relativ fantastisch. Also
das ist ja sowieso ein Ding, was sie jetzt seit ein paar Jahren konsequent fahren. Also ich meine, auch der M4 im iPad Air, das ist auch einfach ein M4, der irgendwo rausgefallen ist. Und so, leg die mal in das Warenhaus da hinten für das nächste iPad Air. Da packen wir die alle rein und fertig. Ja? Und dann die sind sozusagen, diese Chips, die sind jetzt für Apple, die sind einfach wie so eine Basisausstattung, die ist einfach da und da könnt ihr so ein Produkt drumherum bauen und das MacBook Neo wirkt wirklich wie ein Produkt und das ist gar nicht negativ gemeint, wie so ein Produkt, was da drum gebaut wird, dass die einfach diese Boards rumfliegen haben und zu sagen, okay, die packen wir jetzt einfach in Notebook, das heißt, die kosten uns wenig, sehr wenig wahrscheinlich und der Rest, dann sparen wir natürlich an anderen Stellen sparen wir auch noch, weil ich Ich meine, wir werden sehen, ich bezweifle, dass Apples Marge jetzt, ich meine, Apple gibt die Marge nicht für einzelne Gerätereien aus, aber ich dieses MacBook Neo, ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Marge insgesamt in irgendeiner Form verändern wird. Und wir wissen, dass Apple auch bei Hardware schon eine sehr hohe Marge hat, natürlich. Und dann Dienste ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist, daran wird sich durch dieses MacBook Neo nichts verändern. Und ich glaube auch nicht, dass Apple da irgendwie furchtbar, wir müssen auf unsere Marge verzichten oder so. Nee. Ich glaube, die machen eine ganz normale Marge an die, ganz die normale üblichen Gewinnspanne an dieser Kiste.
Ja.
Und haben die einfach so zusammengefügt, dass das für sie genau passt, dass das in ihre Messwerte und also Messwerte auch im Sinne von finanziellen Messrahmen fällt. Und die Logistik ist halt sowieso da, dass die Chips sind da und den Rest wissen sie auch, wie sie das hinbekommen. Und andere Sachen haben sie halt einfach rausgeschmissen oder sich eingespart und gesagt, okay, wir machen halt keine Tastaturhintergrundbeleuchtung rein und so weiter und so weiter.
Aber wir haben jetzt erstmal so, dass Apple auf der unteren Preiskante anfängt zu kämpfen und nicht mehr so da oben. Und das symbolisiert es so, dass das ein iPhone-Chip war, der jetzt in diesem MacBook landet irgendwie. Also auch wenn sie vorher schon Chips getauscht haben, ist es halt sehr attraktiv und interessant zu beobachten, wie sie dort unten ansetzen. Und das gleitet dann in die Diskussion an, was kaufst du eigentlich als besseres Notebook dieser Tage? Oder was wäre denn wirklich eine Konkurrenz, nicht nur preislich, sondern halt auch leistungstechnisch. Was ist auf Augenhöhe mit diesem MacBook Neo derzeit? Und das weiß ich, also diese Woche gab es nicht irgendwie einen Kandidaten, wo man gesagt hat irgendwie so, ja, das ist ungefähr vergleichbar der Windows-PC. Sondern da war irgendwie so, ja, hier gibt es dieses viermal teurere Gerät für 2000 Euro, das ist ungefähr vergleichbar so. Ich meine, da waren lustige Vergleiche dabei einfach.
Ich meine, da kam ja der, was war das irgendwie der Finanzchef oder so von Asus, ja, der hat sich ja hingestellt und ich meine, hat er zugegeben, ehrlich gesagt, so Branche war geschockt. Also ich meine, kriegen die in der Branche nicht das mit, ich, dass das seit nicht. 3 Jahren in Entwicklung war? Also ich meine, come on, nicht. Also das müssen die doch auch. Also ich meine, das wissen ja sogar wir. Da musst du doch irgendwie so ein Chef von Asus.
Da muss man
so
ein Newsletter geben.
Ja. Irgendwie so, der hat ja nicht irgendwie vorgestern gemerkt, so Apple hat ein MacBook Neo gedauert. Die müssen das doch seit Jahren gewusst haben. Egal. Und dann stellt er sich hin und sagt so, ja, es ist schon ein Schock für die Branche, aber das MacBook Neo ist ja für was ganz anderes. Das ist ja irgendwie Consumption Device. Hat er das mit dem iPad verwechselt?
Ja.
Hat er irgendwie nicht verstanden, was das ist?
Da ist zu viel Farbe dran.
Ist irgendwie falsch.
Das ist nämlich kein Consumption Device. Und wenn du jetzt dir überlegst, was kannst du mit diesem MacBook machen und im Vergleich zu einem ähnlichen Basis-iPad oder so. Mit dem iPad kannst du tatsächlich nichts machen. Mit dem iPhone, mit dem MacBook kannst du alles machen. Und
damit die Diskussion weitergeht, sage ich jetzt nichts.
Gut.
Lass die Diskussion rollen jetzt.
Wir haben das ja alles schon mal diskutiert. Aber auch so, wenn du jetzt den Schuleinsatz denkst, so wenn du jetzt die Wahl hättest, du kommst jetzt in eine MacBook-Klasse oder in eine iPad-Klasse. Wo möchtest du hin? Das ist relativ eindeutig.
Bist du Rapper oder Mettler?
Frage, wer ist der Rapper jetzt?
Und ein Hörer hatte geschrieben, also es gibt in Bayern zum Beispiel iPad-Klassen, wo dann das iPad mit, ich glaube, 350 Euro vom Staat bezuschusst wird oder sowas. Dann kann man da in dieses MDM-Zeug rein und irgendwelche Sachen auf diesem iPad machen. Aber es ist halt sehr eingeschränkt. Und wenn du so ein bisschen weiter rausgehen möchtest über die Sachen, die halt auf dem iPad möglich sind, wenn du programmieren willst, wenn du einen Roboter bauen möchtest und irgendwie basteln und Kram und dann bist du halt auf dem MacBook, ist alles möglich. Und du hast alles, was du dir vom GitHub ziehen kannst und Homebrew installieren kannst und Open Source Software und irgendwelche Apps selber schreiben mit deinem Codex oder mit deinem anderen Agenten oder irgendwas, das ist alles dort möglich. Naja.
Deswegen sollte die, also ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, das ist offensichtlich, ich weiß nicht, ob es offensichtlich ist, was die Leute eher, also oder die Kids eher wählen würden, weil ich, wenn du sagst, das MacBook, sag ich, glaube ich nicht.
Naja, aber überleg doch mal, wie das war, als wir klein und doof waren. Was hättest du denn lieber gehabt? Den Laptop, der alles kann, oder nur so ein Ding, wo irgendwie Fortnite gut drauf läuft?
Also
oh. Jetzt hast du,
ich könnte jetzt gerade, den Alex machen und sagen, der um die Konversation hier fortzuhalten, da sage ich jetzt nichts dazu. Aber ich meine, im Alltag sieht das natürlich komplett, also ist das natürlich kein Stück die Wahrheit, sondern ist das, also wir zwei hätten sicherlich das MacBook Neo genommen. weil wir wahrscheinlich, also bei mir weiß ich es ganz sicher, ich kannte dich mit irgendwas zwischen 7 und 12 nicht, aber ich war damals schon ein Nerd und du vermutlich genauso. Und deswegen hätten wir die auf jeden Fall genommen. Aber ich glaube, für das, was dein 90% Use Case im Schulalltag ist, ist vermutlich das iPad die bessere Wahl.
Ja, also ich habe überlegt, wo meine PC-Geschichte, ich habe überlegt, wie lange ich denn diesen ersten PC bis zum aufgerüstet und gemoddet und irgendwas damit gemacht habe. Und das müssen eigentlich 5 Jahre gewesen sein. Also ich hatte mehr oder weniger 10 Jahre lang war ich so PC-Windows-User. Ja. Von 94 bis 2004, 5, sowas. Mhm. Und 5 Jahre davon hatte ich diesen 486er und habe an dem rumgedoktert und habe irgendwie am Wochenende in kurz und fündig Anzeigen durchwühlt, ob ich irgendwo noch billig irgendwie 16 Megabyte RAM herbekomme und sowas.
Ja, kenne ich irgendwo.
Also so wie heute sozusagen.
Ja, genau. Kurz und fündig.
Bitte ein kleiner Dimmstick.
Aber das Ding ist, also, wenn du das positiv auslegen willst, ich will ja gar nicht darüber sprechen, dass, also gerade dein GitHub-Beispiel war toll, also weil es gerade so viel Bewegung in diesem macOS-Software-Markt gibt, ist es halt ein super interessantes Produkt. Und wenn du es positiv auslegen willst, ist es halt jetzt ernsthaft mal ein Angebot für Apple in dieser unteren Preisschiene, dieses Tinkering so ein bisschen zu fördern wieder. Weil das ist, da spreche ich ja gar nicht dagegen. Das iPad hat ganz andere Qualitäten. Und eine der Qualitäten ist nicht, dass du da alles installieren kannst. Ja. Und vielleicht kommt dann dieses Tinkering, irgendwie kommt das vielleicht zurück. Weil das ist natürlich auch so ein bisschen, wo man durchaus einfach ganz normale Bedenken haben kann. So, wie entwickelt sich denn die nächste Generation mit Computern, wenn die dann halt nicht dieses GitHub-Zeug, also wenn sich damit nicht in eigenen Fuß schießen kann und so weiter. Also das ist, wäre ja ein Wert, der aufrechtzuerhalten war. Und jetzt gibt es ein Notebook, in der Preisdiskussion müssen wir ein bisschen differenziert betrachten, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gemacht, wie viel es wirklich günstiger ist und so weiter. Aber sie arbeiten an diesem unteren Bereich und dann hast du halt ein Gerät, was das kann. Und das ist sehr positiv. Und ich glaube, sie konkurrieren da nicht mit gegen sich selbst, sondern sie erstmal gegen den Markt. Also ich glaube, es hat diese Woche auch irgendwie so ein bisschen gezeigt, dass Apple iPad macht und Apple Mac macht und was machen die anderen eigentlich so? Und das ist die spannende Entwicklung, die wir jetzt vielleicht sehen werden. Also es kann auch gut sein, dass der ganze Markt einfach sagt, die haben auch vorher die Lenovos und die HPs dieser Welt gekauft und die kaufen die auch weiter, guckt kein Mensch auf Specs. Vielleicht ist das so. Mhm. Und vielleicht ist es aber auch so, vielleicht nimmt das an Fahrt auf und vielleicht sagt der Teenager dann, der nicht unbedingt den Schulkontext hat, sondern einfach irgendwie sagt, ich will ein buntes Notebook, ich will das da haben, das ist cool. Ich nehme das. Vielleicht passiert das. Vielleicht passiert das auch nicht. Vielleicht auch kaufen ahnungslose Eltern leider weiter dann irgendwie das dann noch 20 Euro günstigere Notebook. Und beziehungsweise in Deutschland ist das ja gar nicht so, also ist es leider noch relativ hochpreisig. Man würde hoffen, dass es noch ein bisschen sinkt, um dann wirklich auch noch so ein bisschen Anstoß zu geben.
Ich habe mal auf Reddit nachgelesen, was so Leute aus anderen Ländern sagen und die haben dort geschrieben, dass das Line-up von Mac-Preisen in verschiedenen Ländern nochmal deutlich anders ist als in den USA und in Europa, was wir jetzt sehen, dass halt dort diese MacBooks nie diesen Preisdrop bekommen haben. Die sind alle weiterhin umgerechnet über $1,000, weit über $1,000 Dollar und das lohnt sich halt in keiner Welt, wenn halt das Neo so weit unten einsetzt, weil da ist auch die Diskussion dann so auf Reddit hier, das MacBook M4 ist halt sehr billig geworden und sehr nah dran am Preis vom MacBook Neo, dann nimmst du doch lieber gleich das. Es ist aber in vielen Ländern einfach nicht so, dass dieser Preisdrop da so reingekommen ist und deswegen ist es in den unterschiedlichen Ländern auch nochmal ein bisschen andere Geschichte, welche Geräte da jetzt irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Ich habe in Deutschland habe ich jetzt ein Angebot gesehen, das war irgendwie so mit Magenta-Gummipunkten irgendwie 6,30 für das Ding, glaube ich. Mhm. Also das ist so ein Preis, wo wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von diesen 600 dürfte der Einkaufspreis liegen oder zumindest der Preis, der den Händlern als Spielraum zur Verfügung steht. Das nämlich genau diese 620 sind, was ich letztes Mal umgerechnet habe, mehr oder weniger. Also das dürfte in dem Bereich, sollte das demnächst auch mal ankommen. Die Frage ist nur, ob man sich diese 100 Aufpreis genehmigen sollte für den Storage und den Touch-ID. Also ich für ein Touch-ID würde ich jetzt sagen, nee, ist wurscht. Aber Storage ist halt 256 auf dem Mac. Wenn du ein bisschen mehr damit machst und lokal irgendwie Kram installieren willst, dann wird es halt schon schnell eng. Also ich habe jetzt gerade dieses MacBook hier, das hat eine Terabyte Storage drin und da habe ich nichts drauf, außer sehr viele Apps installiert und so Xcode und andere Dev-Environments und Kram und da sind jetzt 500 belegt mit nichts, also mit so fetten Apps, so keine Daten drauf, da sind irgendwie 100 Megabyte Source Code drauf und sonst nichts. Das ist also, hat sich jetzt sehr schnell, sehr flott gefüllt.
Aber da kommt auch die Diskussion in dem angesprochenen Artikel auch wieder hervor, von dem Herrn Gold, der dann auch sagt, ja, aber als jemand, der dann nicht mehr Spielraum hat, du kriegst es schon gebacken. Also du kannst damit, du schmeißt dann halt Sachen runter, du machst ja halt eine wöchentliche Aufgabe, das Ausmisten. Es gibt Apps, die ausmisten auf macOS, gibt es ja relativ viele Tools, weil das Betriebssystem das hergibt, wo du nachschauen kannst, was Speicherplatz belegt. Wir sind ja alle, also wir haben ja alle diese Zeiten erlebt, wo wir geringen Speicherplatz hatten. Und ich hab mir die Geschichte natürlich nie vergessen, wo ich mir ins eigene Knie geschossen habe, weil da gab es so irgendeine App, die zum Beispiel auch so Sprachpakete weggelöscht hat aus Microsoft-Installationen. Und es war halt eine scheiße Idee, weil die ganze Festplatte hops gegangen ist. Also dann ist nichts mehr gestartet. Und so haben wir uns, glaube ich, alle schon. Und diese Nutzer, die dann mit diesem begrenzten Spielraum dann irgendwie interagieren, die kriegen das dann auch schon gebacken. Also das soll jetzt nicht gegen das Upgrade sprechen, aber es ist halt, wenn das nur das 256er-Modell vorliegt, dann ist das dann so. Und dann kriegt man das auch irgendwie hin.
Das Display ist nicht so hell wie die anderen Displays, es ist nicht so farbig, der Kontrast ist nicht so gut. Das ist, sieht man auch sehr deutlich, wenn man das im Store mal so nebeneinander sich hinstellt. Der Store ist sowieso ganz lustig. Der Apple Store, es war jetzt wieder der im Olympia-Einkaufszentrum. Und also wie gesagt, der Tisch mit den neuen MacBooks und ein paar Mitarbeiter, die mich sofort beraten wollten. Ich gesagt, nee, danke, ich glaube, ich komme klar. Und ich habe dort sonst nur noch ein Beratungsgespräch nebenbei mitgehört. Da ging es darum, ob der Kunde sich AirPods oder AirPods Pro kaufen soll. Und hat der Mitarbeiter gesagt, die AirPods Pro, die sind besser. Okay. Und sie können den Puls beim Sport messen. Und das war so das Argument für, warum er die Pro hätte kaufen sollen, zum Beispiel.
Okay.
Ja. Und ansonsten war ganz interessant, dass sie hatten auf den Glastüren hatten sie Hallo Neo aufgeklebt, ja, und dann vergessen, die Glastüren zu putzen, hat ausgesehen wie Schwein, war lustig. Und die ganzen Geräte, die jetzt so in der Reihe stehen, die spielen jetzt, so wie die Watches, so synchronisiert so Animationen abspielen, wenn sie dort im Case eingebaut sind, ne? Dann spielen jetzt diese Laptops auch diese gleiche Demoschleife mit dem gleichen Video ab. Ne? Also die haben quasi so einen Bildschirmschoner, diese ganzen Demo-Geräte, die dann losgehen und dann ein Video abspielen. Und dieses Video ist halt Apple Intelligence gethemed. Das heißt, der ganze Store schreit dich nonstop mit diesen Regenbogen, also schwarzer Hintergrund, ja, so diese schönen OLED-Displays und dann das von den iPad Pro und dann steht da drauf hier so mit Design für Apple Intelligence. Und der ganze Store funkelt halt in tiefschwarzem, kontrastreichen OLEDs mit Regenbogenrand und es sieht voll geil aus. Aber es ist halt, es gibt halt keine Apple Intelligence.
Noch, Timo, noch. In zwei Wochen ist alles anders.
Nee, aber das ist halt jetzt seit einem halben Jahr in diesen Stores. Ja, läuft klar. Halt auf Dauerschleife, dieses hier mit Apple Intelligence und das gibt's halt nichts. Das ist, das fand ich ein bisschen witzig, aber naja. Ansonsten im Store ist ein bisschen durcheinander so mit den verschiedenen Tischen. Also das ist halt ein Tisch nur mit dem Neo, dann gibt es einen Tisch, wo Neo mit der größeren Storage und ein Air daneben steht und daneben stehen dann die MacBook Pros, die man ausprobieren kann und so. Das ist, glaube ich, alles ganz lustig. Die Vision Pro ist immer noch auf einem eigenen Tisch. Sind so Leute rumgestanden, was ist denn das? Und vor lauter Hin und Her habe ich dann vergessen, mir das Studio-Display anzuschauen. Ich hatte schon in dem Laden verdrängt, dass das...
Ja, ist ja fatal. Ist
echt skandalös.
Das wäre wirklich was zum Anschauen gewesen. Also ich meine, das... Ja.
Nee, aber ich hab gedacht, ich habe mir das neue iPad angeschaut, ein neues MacBook Pro, das Neo habe ich mir angeschaut, das 17e habe ich mir angeschaut. War noch was? Nee, danke, tschüss. Und bin rausgegangen, habe das Studio-Display vergessen.
Passiert.
Das 17e ist nur deswegen bemerkenswert, weil es halt jetzt wieder mit den anderen, mit seinen Freunden auf den MagSafe-Ständern draufstehen kann.
Ja, ja. Ich hab gerade gestern jemanden beraten, der hat gesagt, er war bei der IT und sein iPhone 11 ist jetzt durch. Also es ist jetzt, muss jetzt getauscht werden. Und er würde ein 16e bekommen. Und dann hat derjenige mich gefragt, ob 16e eine gute Wahl ist. Und habe ich gesagt, was ist denn die Alternative? Und die Alternative war, hat er gesagt, für jedes andere Modell müsste er draufzahlen, das will er nicht. Ja, also ich, ist doch eine eindeutige Wahl. 16e, 16e it is.
Ja, genau. 16e it is. Das passt jetzt einfach sehr gut zusammengefasst.
Und dann habe ich noch gefragt, ob er MagSafe nutzt, und nutzt er nicht.
Ja, gut.
Ja.
Alles klar.
Relativ einfach. Ich meine, in diesem Firmenkontext ist es halt manchmal lustig, was man, also wie alt die Geräte sind, und da hinken sie ja wirklich 2-3 Jahre oft hinterher. Da hat mich das 16e durchaus überrascht, muss ich sagen, weil das ja letztes Frühjahr kam. Und ja, ich weiß nicht, ob das eine Besonderheit hat, weil es das preiswerte Gerät ist und das bei den IT-Abteilungen schon angenommen wird jetzt, obwohl es nicht 3 Jahre hinterher hinkt, weil es halt ganz unten ansetzt. Weil ansonsten, ich glaube, ich habe ihn mal ernsthaft gefragt, er sagte irgendwie, glaube ich, iPhone 15 würde er noch bekommen oder irgend sowas. Also das stimmt schon, also eigentlich so ein paar Jahre zurück immer ist auch so. Aber ja, 16, nee, it is.
Ja, das wäre auch spannend zu wissen, wie viel von den alten Geräten wirklich noch in irgendwelchen Lagern rumliegt und noch weg muss. So, weil irgendwann ist es ja dann tatsächlich abverkauft und weg. Aber wie lange jetzt bei irgendwelchen Resellern noch irgendwelche iPhone 14, 15 rumgammeln und irgendwann, also die werden ja auch nicht so richtig krass billig irgendwann, sondern die sind einfach weg, so ausverkauft. Ja. In einem Apple Store hinten beim Zubehör fand ich noch spannend, dass sie von den Zubehörteilen oft nur ein Stück ausgestellt haben. Also so ein Regalbrett, so ein Metallregalbrett, und dann steht dort ein Zubehörteil, zum Beispiel ein Belkin Airport Reinigungsset. Das ist halt so ein Pinsel, ja?
Ja, okay.
Weißt du, ein Stück davon ausgestellt. Wenn es jemand kauft, ist es weg, und dann muss hinten einer rausrennen und ein neues einzelnes Ding hinstellen. Mhm. Also nicht so Hüllen und so sind zahlreich vorhanden, aber von diesen Zubehörteilen, eine Festplatte oder irgendein Game Controller, so steht so einer da. Mhm. So sehr exklusiv vielleicht, keine Ahnung. Sonst im Apple Store, glaube ich, na, die neuen MacBooks und iPads und so, ist ja nichts Neues zu sehen. Das war alles soweit, glaube ich, bekannt. Und Studio Display hatten wir auch besprochen, ist zum Beispiel der Clemens vom Art of Fauna, der hat sich das Studio Display XDR jetzt zum Beispiel gekauft. Der sagt, für seinen Workflow ist das, also vermute ich jetzt, dass er sagte, das ist gar nicht blöd, wenn man jetzt hier irgendwie farbecht für iOS-Geräte neue Grafiken designt und begutachten muss, dann muss es halt auch das Studio-Display sein, was so einen ähnlichen Farbraum abbildet wie die iPhones und die iPads.
Ja, nee, absolut. Also ich glaube, für das Studio-Display XDR gibt es sehr viele Gründe, außer dem Preis halt. Also ich meine, ich gehe davon aus, dass das wirklich ein super Display sein wird. Also es ist ja genau das, was viele Hoffnungen wurden erfüllt, bis auf die preislichen Hoffnungen. Und es ist halt natürlich immer noch super lustig, dass in diesen Displays sozusagen eine leistungsfähigere Hauptplatine drin ist als im MacBook Neo.
Ja. Also ich meine, RAM.
Ja, also mehr RAM, ja, genau. Also das ist schon relativ absurd natürlich, dass du dieses komplettes Gerät da drin hast und dass du da auch macOS laufen lassen könntest. Und zwar vollwertig. Eigentlich ist es ein iMac getarnt. Ja. Also das Studio-Display XDR ist eigentlich der iMac 5K, bloß iMac Neo. Keiner weiß es, ja. Aber ich meine, ja, also es ginge schon. Also da könntest du einfach macOS drauf installieren. Das ist eigentlich absurd.
Wenn man sich das Board anschaut vom MacBook Neo, hier auf dem Bild oben ist das ganze Board vom MacBook Neo und dann drunter das in der Mitte vom iPhone und dann drunter ein Detail vom Neo nochmal. Da sieht man halt, dass die Grundfläche von dem Board ungefähr das Dreifache ist von dem iPhone-Board. Und das iPhone-Board ist ja auch so normalerweise noch gesteckt, aufeinander mehrere Layer zusammengesteckt. Also plus minus ist es ungefähr gleich viel Boardfläche wie ein iPhone. Und halt ein bisschen mehr irgendwie Connector noch raus für irgendwelchen Kram und so. Die Frage war noch, wie ist das, wenn man Sachen in diesen USB-2-Port reinsteckt? Ich sage die ganze Zeit Telefon, weil es ist ein Telefon.
Man kann nur nicht telefonieren.
Mikros konnte ich nicht ausprobieren, aber ich nehme an, das war
Studioqualität.
Studioqualität natürlich. Nee, was wollte ich raus?
USB-Ports.
USB-Ports. Die USB-Ports, ja, ja, der ja, USB-2-Port, der warnt auch, wenn man andere Sachen ansteckt,
ja,
die USB-3 könnten, dann sagt der hier dieses, weiß nicht, USB-Stick, Storage, Festplatte, was auch immer, das wäre jetzt schneller, wenn du es in den anderen Port stecken würdest.
Ja, es ist zum Glück nicht nur Displays, die Warnung, sondern die geht dann doch weiter. Ich hoffe, Leute sehen sie und verstehen sie und nehmen halt zur Kenntnis, dass da so ein, ich meine, macOS Notifications sind ein Thema für sich, wissen wir alle, aber trotzdem, vielleicht sehen Leute das und
verstehen. Ich frage mich, ja, ob einfach immer diese Warnung kommt, egal was du einsteckst. Einfach so, du steckst eine Maus ein, USB 2, ganz vorsichtig. Einfach so, Apple, ganz simpel, wenn da jemand was einsteckt,
ja, ja, einfach warnen und nach hinten schicken.
Ja.
Naja, aber es ist für viele Sachen reicht es ja wahrscheinlich trotzdem aus, dass das dann auf dem langsamen Port trotzdem geht. Mit Laden ist, dass das MacBook unterstützt 30 Watt Charging und in USA ist ein 20 Watt Charger dabei. In EU fehlt der Charger natürlich wieder, was schade ist, aber die 30 Watt kriegt man in dieses Ding mit dem billigsten sonst was Netzteilen da jetzt reingeladen und gut ist. Es ist halt nur bei den größeren Laptops, das habe ich eben wie gesagt gestern ausprobiert, wenn du da das MacBook Pro wirklich auf Anschlag fährst und nur 30 Watt nachlädst, das reicht halt nicht aus. Das braucht 50 oder sowas für so einen Kram dann schon und könnte noch mehr sein. Das habe ich auch gemerkt jetzt ein bisschen, wenn du das iPhone angesteckt hast, weil du es mit dem Xcode verbinden musst, dann lädt natürlich das iPhone auch von dem Laptop und macht das auch noch leerer. Und dann brauchst du halt noch mehr Strom, damit dein iPhone auch nachgeladen wird und sowas. Ein paar Hörer hatten gefragt wegen, zum Beispiel Lukas hat gefragt, er braucht keinen MacBook Neo, er hat einen Mac Mini M4 und einen iPad Air M1 mit Magic Keyboard. Er hätte aber gerne eins. Ist das erlaubt? Geben wir die Erlaubnis für ihn, dass er sich jetzt... Ich würde ja sagen, verkauf das iPad. Tausch das iPad gegen das MacBook und du hast gewonnen.
Ja, aber es sind zwei gleiche Betriebssysteme. Mhm. Das ist so einfach, kann man es sich machen. Mhm. Ohne direkt auf die Frage mal zu antworten. Ich habe einen ganz dummen Take bei 9to5, glaube ich, gelesen. Irgendwie so, dass das MacBook Neo jetzt das andere Line-Up von Apple schlecht aussehen lässt. Ich glaube, es ist einer der dümmsten Takes, weil ich glaube, die Separierung funktioniert relativ gut. Also das ist halt ein sehr fähiges MacBook. Aber die Unterteilung zu dem MacBook Air und auch zu dem Pro, die sind sehr deutlich. Und die haben, glaube ich, sehr klare Gründe, warum man sich für das eine oder das andere entscheidet. Mhm. Das führt zur Frage so ein bisschen zurück, weil es ist halt so ein bisschen so ein, es hat halt so diesen Charakter, man könnte es ja mitnehmen, so für den Preis. So, das, und ich glaube, da spielt die Frage so ein bisschen drauf an, weil das ist, ich meine, der Europreis ist nicht so attraktiv wie der US-Preis vielleicht, Steuern und so weiter, aber es hat halt so ein bisschen den Charakter, man hätte es gerne, das stimmt schon. Also ich glaube jedoch, wenn du von einem M4, Mac Mini oder so kommst, ja, man kann es wollen, aber ich glaube so, du weißt auch schon, was du an dem M4 Mac Mini hast und je nachdem, wie viel RAM dann da drin ist und so weiter. Also es ist sicherlich nett und es ist halt gut, dass es ein Gerät ist, was, glaube ich, viele Leute einfach ein Notebook sind, ein anderes Gerät als ein Mac Mini. Aber die höher gespeckten Geräte haben ihre Alleinstellungsmerkmale und das Neo hat vielleicht diesen Will-ich-haben-Faktor und der sicherlich sehr attraktiv ist und ist auch ein gutes Gerät, aber trotzdem kriegst du einfach mit den anderen höher ausgerüsteten Geräten, bekommst du mehr.
Ja, also er sagt auch, seine Partnerin kriegt Hochschulrabatt, dann wäre halt auch so ein MacBook Air M4 wahrscheinlich nicht so weit weg. Ja, also ja. Und auch, also ich denke, dass man, selbst wenn man das iPad nur als Entertainment- und Netflix-Maschine benutzen sollte, was ich jetzt nicht denke, wenn er das Keyboard dazu gekauft hat, aber selbst dann ist das ist so ein Laptop einfach sehr flexibel einsetzbar. Der steht sogar von alleine auf dem Tisch. Ja, das ist, der hat dieses Gelenk und der ist dann einfach Free Stand auch noch eingebaut. Nicht nur Free Keyboard, sondern Free Stand.
Wahnsinn.
Apple so großzügig. Plötzlich. Ja, nee, ich glaube, das ist schon dadurch, dass es offener ist, hast du halt viel mehr Möglichkeiten, irgendwie auch mal Kram dir selber zu schreiben, selber irgendwas zu installieren und mit USB-Sachen anzuschließen, die halt am iPad nicht gehen. Und das wäre für mich wahrscheinlich die Wahl. Es ist nur schade ein bisschen, dass man es halt nicht umklappen kann wie ein Convertible und die Rückseite, das Display halt direkt benutzen. Wenn das MacBook Neo 2 tatsächlich mit Touch kommen sollte, wenn jetzt bald alle Laptops von Apple mit Touch kommen sollten, dann ist das iPad halt wirklich tot. Ja, weil dann, was machst du dann mit dem Ding noch, auf dem sie dich keine Software installieren lassen?
Ja, total. Und vor allem, wo du halt 700 Euro nochmal ausgeben musst, damit du eine Tastatur und eine Maus hast.
Und einen Stand.
Und einen Stand. Ja, genau. Also,
ich meine. Lass uns die Diskussion führen, wenn das Ding kommt. Also, ich meine Prognose ist weiterhin, Touch wird sehr, 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 sehr wenig in diesen neuen MacBook Pros sein, die bei 5.000 Euro anfangen jetzt im Herbst. Und das wird nicht der Touch sein, den wir vom iPad kennen.
Ja, glaube ich allerdings auch.
Also bei den MacBook Pros sollte das besser der Touch sein, den wir vom iPad kennen, zumindest was die Qualität irgendwie angeht. Aber die Frage ist halt, was Apple damit irgendwie unterstützt. Und bis wir das natürlich im MacBook Neo sehen, ich weiß nicht, ob sie da so ultra aggressiv das dann in alle Produktreihen reinprügeln auf der Stelle. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn sie das zu einer Insellösung in einem High-End MacBook Pro belassen, ist es natürlich auch ein bisschen quatschig unterm Strich. Also warum überhaupt dann machen? Also Touches, das ist so ein bisschen, also das halbherzig nur umzusetzen, ist eigentlich auch Quatsch. Das heißt, das komplette MacBook-Lineup muss eigentlich unter Hochgeschwindigkeit dann auf Touch-Wege Displays umsatteln.
Der Manager-Tausch steht ja wahrscheinlich kurz bevor, wenn der Turnus übernehmen würde bald, dann. Der hat diese Präsentation fürs MacBook Neo gemacht, natürlich. Der läuft jetzt auf diesen 50-Jahr-Feiern, läuft der Turnus mit rum, damit sich die Blogger schon mal an ihn gewöhnen können. Das sieht schon so aus. Aber der könnte natürlich auch sagen, okay, weißt du was? Ich bin jetzt hier, ich habe jetzt endlich was zu melden. Ich bin mit dem Mac groß geworden, Mac sehr gut, Touch sehr gut und krempelt einfach das Lineup um, weil das wäre ja auch nur, eigentlich wäre das eine sehr kleine Änderung, Touch auf den Mac zu bringen. Sehr viele Mac-Modelle direkt mit Touch rauszubringen, die ganzen Portables mit Touch auszustatten und halt macOS mit Touch auf den iPad Pros zu booten. Das wäre alles ein sehr kleiner Schritt. Das haben die auch fertig in der Schublade. Die müssen nur auf den Knopf drücken. Und wenn jetzt zum Beispiel der Joswiak da die Bremse wäre und der Turnus wäre jetzt da zum Beispiel dafür und der Turnus wäre plötzlich der Chef vom Joswiak, dann wäre das halt möglich.
Ja, aber der German sagt auch, also ist nichts entschieden. Also es gibt verschiedene Gruppen innerhalb von Apple, die für das eine und für das andere plädieren. Und wenn es ein rein finanzielles Interesse zum Beispiel ist, das iPad weiter im Lineup zu behalten, weil du lieber zwei Geräte verkaufst als eins, dann klar, könnte sowas kippen. Also du musst es sicherlich dann auch rechtfertigen. Also wenn dann deine Produkte, du übernimmst und eine Produktlinie komplett umkippt, weißt du, die 9 Milliarden aus dem Quartal sich verabschieden, weil du jetzt irgendwie den Touch auf den Mac bringst und der Mac sich dadurch viel besser verkauft, ist es eine Entscheidung. Ich bin halt gespannt, also diese Entscheidung ist wo das alles technisch möglich ist, ist halt bei Apple noch nicht politisch anscheinend beschlossen und gibt verschiedene Strömungen und ich bin super gespannt, wie sie sich da entscheiden, weil sie müssen sich auch für jedes eine Geschichte überlegen. Auch selbst wenn es so bleibt, wie es ist, muss weiterhin das No, weißt du, das hinter dem Crack irgendwie runterfällt, muss irgendwie argumentiert werden. Ich hoffe, jemand hat einen Plan. Also oder ich hoffe, oder derjenige, der einen Plan durchsetzen kann, hat eine Idee, wie das langfristig aussehen soll. Weil natürlich würde es auch vieles vereinfachen. Also wenn Betriebssysteme zusammenfließen, wenn man sich auf eins einigen kann, dann kann das eine Strategie für die Zukunft sein. Also nicht zwei, drei Betriebssysteme zu pflegen und so weiter. Ich hoffe, da kommt jemand, der da irgendwie klare Entscheidungen treffen kann. Aber so wie ich den German verstanden habe vor ein, zwei Wochen, ist einfach alles offen. Es gibt zwei, drei Parteien irgendwie innerhalb von Apple und die argumentieren unterschiedlich. Und technisch wäre es alles überhaupt kein Problem. Da glaube ich, weiß nicht, ist keine Überraschung, das ist alles offen jetzt mittlerweile, wenn hier iPhone-Chips in Macs landen und umgekehrt und irgendwie Macs-Chips zurückgehalten werden für die kleineren Macs und so weiter. Ist alles austauschbar.
Der Hörer Richie aus Texas fragt, wie wäre das denn mit einem Mac Mini mit einem iPhone-Chip drin? Mac Mini Neo, Mac Nano, wie auch immer. Also genau dieses Board, also gibt's ja schon, heißt Apple TV. Ne? Es gibt ein Apple TV, da ist ein iPhone-Stein drin, das ist ein kleiner schwarzer Puck. Tastatur ist ein bisschen Mist, aber
und ist auch gar nicht so klein.
Aber das Produkt bauen sie schon. Ne? Also das bauen sie schon und verkaufen sie für was 150 Euro. Wo wäre denn, wenn jetzt der Mac Mini mit den 5-600 Einstiegspreis, wo kommt denn dann Mac Mini Nano irgendwie daher? Also gibt es da noch einen Platz unterhalb von dem, gibt es einen Desktop-Markt unterhalb vom Mac Mini preislich? Es gibt halt viele Anwendungen, wo halt jetzt so irgendwelche Quatsch-PCs verbaut werden für Embedded-Kassen, irgendwelchen Kram, so Dinger, die man halt hinter einen Monitor steckt und der halt ein Statusboard anzeigt und so. Das wäre alles möglich und Apple könnte halt diese übrigen iPhone-Chips irgendwo loswerden. Also ich denke irgendwie schon, aber irgendwie ist auch, wie gesagt, Desktop halt tot. So.
Also ich glaube so, du verkaufst die ja nicht für Kassen und so, für diese Anwendungsfälle. Also niemand, der sonst Siemens Nixdorf-Geräte kauft, kauft sich stattdessen irgendwie ein Mac Nano. Also keine Unternehmen. Und das heißt, du musst als Zielgruppe Consumer dir aussuchen. Und also du verkaufst davon sicher ein paar Hunderttausende. Da bin ich mir ganz sicher. Aber die Leute, die du damit erreichen willst, den musst du ja dann klar machen, du musst dir dann einen Monitor zu besorgen oder du musst schon einen haben und dann brauchst du Keyboard und Maus dazu, können wir dir verkaufen, kosten zusammen mehr als dieser Mac Nano, weil wir viel Geld für Tastaturen und Keyboarder nehmen und dann hast du zumindest eine schlechte Maus oder ein Trackpad, whatever. Und ich sehe das Produkt nicht. Also ich fände es total spannend, weil ich würde mir eins kaufen, ob ich es brauche oder nicht. Einfach, weil ich mir dann irgendwo more powerful Geräte hinstellen könnte. Ich würde drei in dieses scheiß Server-Rack da reinstellen, weil die kleine Sachen machen könnten, die halt, wofür sie halt geil genug wären. Aber da ist kein Markt dahinter, den du sinnvoll bedienen kannst.
Ich sehe das auch nicht. Also genau wie Basti, da ist keine Story dahinter. Du müsstest ja mit Raspberry Pi irgendwie konkurrieren wollen, aber bringst dann irgendwie dein macOS damit, das da niemand haben will. In dem Rubrik willst du das nicht haben. Und dann bist du, wenn du ein bisschen höher guckst, Mini-PCs, da konkurrierst du mit irgendwie. Ja. Und die wollen alle ihre Intel-Games irgendwie da haben. Also das ist ich glaube, überhaupt kein Markt da. Apple ist, glaube ich, sehr bequem in diesem, wenn sie in den Desktop-Markt gehen, der ja ohnehin ein sehr kleiner Markt ist, dann sind sie mit dem Studio da ganz gut. Und halt, ja, ist ganz gut, dass der Mac Mini nicht stirbt, weil ich mag den halt so. Also ist nett, dass der irgendwie weiter jetzt belebt wurde mit dem kleineren Gehäuse und so weiter. Und ich glaube, da sind sie auch ganz glücklich so prinzipiell mit. Das ist ein ganz gutes. Wird ja auch in Amerika dann, weißt du, in 15 Jahren wird es in Amerika produziert. Lol. Gut, dass das weiterläuft. Der Studio, der Mac Pro, haben wir gesagt, der ist ohnehin abgeschrieben. Ja. Und das ist, glaube ich, der Desktop-Markt, so wie ihn Apple sieht. iMac ist halt noch spannend. iMac kannst du halt noch irgendwie, wird, glaube ich, nochmal neu belebt und aufgelegt, meine ich.
Mhm. Ja. Wenn Apple für nur 1 Million Mac Minis die Mac Mini-Linie jetzt halt so super attraktiv gemacht hat, aus Versehen, wie viel wenig von diesen Mac Nano würden sie denn dann verkaufen? Ab wie viel lohnt sich das? Weil es ist ja nur Free Money. Weil wenn sie diese gratis iPhone-Chips irgendwie aus dem Keller holen und dort reinlöten, vielleicht wird sich's doch für irgendwas lohnen. Ja, also weil der Mac Mini ist ja overpowered für fast alles. Also wenn du den nur als Status-Display oder Kasse hinhängst, dann ist es halt schon wieder zu viel. Aber natürlich ist es nur so. Wenn ich eine Kasse hätte, dann würde ich das vielleicht, also wahrscheinlich würde ich für eine Kasse sowieso auch tatsächlich ein iPad benutzen, weil das besser wäre. Aber, aber solche kleinen Computergeschichten sind schon auch spannend, weil es auch für Basteln, für Home Assistant installieren, was halt ein Raspberry, der kommt ja nicht mal mit dem Gehäuse. Also das Apple TV-Gehäuse wäre ja auch okay und alles, das könnte man ja wirklich machen. Und Apple TV und HomePad und so weiter, hat der Gurman geschrieben, das hängt jetzt alles an Siri dran. Ja, also die neuen Versionen davon werden jetzt verzögert. Wieso müsste der Apple TV verzögert werden wegen Siri? Das wüsste ich jetzt gern.
Naja, gut, ich meine, kann man sich halt irgendwas zusammenreimen, was sie dann vorhaben und wie sie das unterstützen wollen, was auch immer sie da als neue Form von Apple Intelligence dann umsetzen und was dann, was sie da für Hardware-Voraussetzungen an Apple TV, an den HomePod knüpfen und eben an ihr HomePad oder wie auch immer das Ding dann heißen mag. Also beim HomePad leuchtet es natürlich am klarsten ein, weil dort am klarsten ist, wie stark dieses Gerät aller Wahrscheinlichkeit nach von eben irgendeiner Art von Sprachsteuerung und KI-Elementen getrieben ist. Beim Apple TV kannst du drüber diskutieren, aber ich meine, beim Apple TV ist, glaube ich, schon auch klar, dass die Kiste davon profitieren würde, wenn Siri auf einem anderen Level laufen würde. Und je nachdem, wie sie das halt gestemmt bekommen, ist mir noch nicht ganz klar, warum Siri, auch eine neue Siri, Hardware unabhängig, also ich meine, das Ding läuft doch sowieso in der Cloud, also das läuft ja nicht lokal auf dem Apple TV. Insofern weiß ich nicht, was sie da an Hardware-Voraussetzungen drunter bauen wollen, was sozusagen das Warten erfordert, was auch bei den Homepods, das gleiche gilt ja für die HomePods. Also warum läuft diese neue Cloud-Siri, warum läuft die nicht auf den alten Geräten? Die haben wir ja letztens auch schon drüber geredet, was ist denn mit der neuen KI-Siri? Läuft die dann nur auf Geräten, die Apple Intelligence unterstützen oder läuft die eigentlich auf allen iPhones, auch auf alten iPhones, die halt iOS 26 installieren können zumindest? Und Antwort unklar. Mhm. Also ich meine, warum läuft die nicht auf den alten Geräten? Also warum sollte sie da nicht laufen? Weil halt Apple sich irgendwas ausgedacht hat, dass sie irgendein komisches System vorschalten oder irgendwas halt entscheidet, geht das jetzt an Siri, geht es dahin, geht es dorthin? Versuche ich das selbst zu berechnen? So, nee, lieber nicht. Aber also ich meine, wenn es am Schluss sowieso in die Cloud geht, dann ist doch die Hardware darunter eigentlich völlig egal. Und irgendwas knarzt da immer noch in Apples Strategie. Und dadurch, dass sie sich halt diese Hybrid-Strategie vielleicht auch aus gutem Grund ans Bein gebunden haben, haben wir jetzt aber so lauter Folgeerscheinungen, weil halt die Strategie nicht wirklich umgesetzt worden wurde. Ansonsten, was halt die Fähigkeiten von insbesondere von Siri halt angeht und insgesamt natürlich Apple Intelligence ja auch nicht groß vom Fleck. Also ich meine, sie schrauben da ja auch an allen Ecken und Enden, aber so richtig vom Fleck gekommen sind wir ja auch noch nicht in den ein, zwei Jahren, die das jetzt wirklich da ist.
Ja. Meint ihr, das ist ein Grund, warum die HomePods auch irgendwie keine Updates sehen? Weil das ist ja komplett vernachlässigte Produktkategorie, muss man sagen.
Ja, also genau, bei den HomePods kannst du ja echt die Frage in den Raum werfen, ob die sind, ich meine, da merkt ja bei Apple sowieso keiner irgendwie was oder irgendwann so, huhu, HomePods müssen wir halt machen.
Der war ja abgesägt offiziell und dann ist er wieder aufgelebt.
Dann ist er wieder aufgelebt und jetzt ist er halt irgendwie wieder abgesägt oder vielleicht kommt halt irgendwann neuer oder vielleicht auch nicht und bei den Minis, HomePod Mini ist ja dasselbe Spiel. Also ich meine, wann kam der? 2020 oder so?
Und die Gerüchte, also ich meine, eine Farbe haben sie mal neu aufgelegt.
Ja.
Zwischendrin.
Die genauso aussah wie die andere.
korrekt. Aber das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, laufen die nicht gut? Ich meine, da scheint einfach keine Produktentwicklung zu sein. Ich meine,
ja.
Das ist
Die Abteilung hat jetzt neue Lautsprecher für das Neo zusammengeschraubt. Das ist rotieren halt so zwischen den verschiedenen Abteilungen. Ich habe neulich habe ich online irgendwo einen Sammler von HomePods gefunden. Frag nicht wieso, aber der hat offensichtlich sich irgendwo einen HomePod gekauft, seinen 500. Und das war ein Demo-HomePod. Der kann nichts außer seine Demo-Schleife abspielen. Das heißt, du schaltest du an, drückst drauf und dann sagt er so eine freundliche Stimme: Hallo, ich bin's, HomePod.
Stark.
Du kannst mit mir Musik hören. Ich spiele mal ein Stück und dann spielt er immer das gleiche Musikstück.
Den hätte ich auch gerne.
Dann drückst du auf weiter und dann sagst du: Hey, ich bin's, Demo-HomePod. Ich kann Musik spielen.
Ja, aber ich meine, das fasst ja auch ungefähr zusammen, auf welchem Niveau diese Box läuft.
Kann dich völlig in den Wahnsinn treiben. Es spielt immer nur den gleichen Song und es sagt die ganze Zeit, hallo, ich bin HomePod.
Das klingt so ein bisschen nach Radio.
Ja. Eine Kleinigkeit aus dem Apple Store ist mir gerade noch wieder eingefallen. Die haben jetzt diese EU-Energielabel auf die Tische geklebt.
Das sieht so ein bisschen aus, als wären die so Zettelchen zum Mitnehmen. willst du noch ein Energielabel mitnehmen?
Das sind diese hässlichen EU-Energielabel, die halt an das Kopfende von einem Tisch hingeklebt sind. Und das ist jetzt so ein Tisch mit 6 Produkten drauf. Und dann sind halt am Ende diese 6 Dinger dort aufgeklebt. Das sieht richtig furchtbar aus. Und ich weiß nicht, ob das nicht okay wäre, wenn das in diese App eingebaut wäre, die auf diesen Telefonen läuft. Es muss das als Schild
bestimmt nicht, sichtbar das wäre bestimmt sein. Nicht okay.
Das muss man wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht, aber also ich glaube nicht, dass Apple das freiwillig gemacht hat oder nur irgendwie aus Jähzorn, weil als sie gesehen haben, dass die alle ja das niedrigste Stufe irgendwie auf E sind, ja, irgendjemand bei Apple so einen hochroten Kopf bekommen und gesagt, die EU muss vernichtet werden.
Naja, aber sie hätten ja auch ihre Lobbykraft, statt für den App Store irgendwie zu trommeln, hätten sie ja gucken können, dass diese Prüfschleife, die wir mal besprochen hatten, für die iPads, dass die ein bisschen sinnvoller ist, damit die iPads dort besser abschneiden.
Ein bisschen besser abschneiden.
Ja, ich glaube, der Kompromiss ist wirklich, dass es an einem Tischkopf klebt, alles zusammen. Also das ist so maximal an die Grenze vom Erlaubten getrieben. So. Wahrscheinlich müssen die direkt eigentlich daneben sein.
Ja,
und wahrscheinlich hat irgendwie 13 Anwälte haben darauf geschaut und gesagt, wahrscheinlich ist es okay, wenn wir die alle ans Tischende...
Dann kam einer mit so einem Zollstock ja, und hat so nachgemessen.
Ohne Scheiß.
Bestimmt. Das nah genug da dran ist.
Bestimmt.
Ja, ja. Kannst von ausgehen.
Es sieht wirklich furchtbar aus. Ja. Aber diese Labels sind halt auch nicht schön. Also jetzt wenn du im Mediamarkt bist, bei den Kühlschränken, da sind die auf die Kühlschränke draufgeklebt. Okay, verstehe ich. Da macht es auch irgendwie einen großen Unterschied. Ja. So ein Kühlschrank braucht viel Strom. So ein iPad braucht insgesamt sehr wenig Strom.
Ja.
Also es ist auch so ein bisschen mehr egal.
Ist schon ein bisschen egal, ja.
Naja. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Calonic, dem Iconic Calorie Tracker. Macht ihr ein Foto von eurem Essen und die KI im Hintergrund rechnet aus, wie viele Kalorien, welche Nährwerte da drin sind. Ihr macht ein Foto von Lachs mit Gemüse und das Ding erkennt, Lachs mit Gemüse oder ein Apfel oder was auch immer. Und der kennt Rezepte, der kann sehen, ob auf den Nudeln der Käse schon drauf ist oder ob der da noch drauf muss oder ob ihr den vielleicht weglassen möchtet, weil ihr euch die Kalorien für den Käse sparen möchtet. Der kann Standardportionsgrößen einschätzen. Ihr könnt aber auch sagen, das ist die Monster-Killer-Pizza für 3, die ich jetzt alleine esse, und dann rechnet er es aus. Wenn ihr ihn dann noch in den Sarkasmus-Modus schaltet, dann wird er euch dafür auch auslachen, was vielleicht auch motiviert.
Ja.
Wenn ihr abnehmen möchtet, dann empfiehlt Calonic für den Start ein kleines Kaloriendefizit. Dann sollte es langfristig automatisch klappen. Er kann auch gemäß Alter, Gewicht und den persönlichen Zielen Vorschläge zu den täglichen Zielwerten machen, um die Ziele zu erreichen. Aber ganz wichtig, die App ist kein Arzt, der Entwickler ist auch kein Arzt. Aber das scheint manchmal ja doch zu helfen. Apple hat jetzt nach 3 Wochen hin und her mit dem App Store die neue Version freigegeben. Die kann jetzt diese Nährwerte, die ausgerechnet worden sind, auch in die Apple Health App rüberschieben und neben Kalorien eben auch Kohlenhydrate, Proteine und Fette und jetzt neue Details zu Zucker, Ballaststoffen, gesättigten Fetten, Natrium, Flüssigkeitsmengen, Koffein und Alkohol dort eintragen. Und dann könnt ihr das eben auch in den anderen Apps, die da aus Apple Health lesen können oder entsprechend auf Android, auf Google Fit, das entsprechend auch auswerten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Sprachmodus auf Sarkasmus stellen. Dann sagt er hier, weiß nicht, ein Ei, zwei Eier, wie auch immer. Und es gibt eine neue Favoritenliste und Bugs sind beseitigt worden. Und kommt von unserem Hörer Michael aus München, ein Herzensprojekt. Er hat auch selber nach der Methode natürlich schon abgenommen, 18 Kilo, was sehr gut ist. Und es ist ein Freemium-Modell. Ihr könnt kostenlos ein großzügiges Kontingent an kostenlosen Fotos hochladen oder in der Kalorienwerte schätzen lassen. Aber ihr könnt auch dann den Freemium klicken und das Abo klicken, 3,99 im Monat oder 39,99 im Jahr und 10 Euro Rabatt mit unserem Hinweis aus den Shownotes. Ihr könnt dann die Mahlzeiten speichern oder die Health-Synchronisierung nutzen, wenn ihr dieses Abo geklickt habt. Also probiert es mal aus, testet die Erkennung direkt und herzlichen Dank an Calonic und Michael für die Unterstützung. So, dann hatten wir noch 1-2 Autogeschichten. Ich bin so an Tankstellen vorbeigefahren und habe ganz neue Zahlen entdeckt, Basti.
Ja, ich auch, leider.
Du hast ja noch den Charan.
Ich habe diesen Charan hier rumstehen. Und also ich war sehr froh, weil ich den getankt habe, als der Sprit gerade nur 1,95 € gekostet hat. Aber das ist schon einfach alles ein bisschen irre.
Naja, und ich wollte nochmal auf eine Sache eingehen mit dem Preisen vom Laden. Wir beschweren uns ja ein bisschen, wie das mit der Preisstruktur bei den Ladesäulen so aussieht. Der Ladefuchs kann ein Liedchen davon singen. Aber trotzdem ist egal, wie man auch Public lädt, an Ladesäulen lädt draußen, ist es halt immer noch der halbe Preis von Benzin und Diesel, so wie es im Moment aussieht. Ich habe mal hier den Benzinpreis, Dieselpreis für Deutschland rausgelassen. Das, ich hatte hier das Taxi 2015 oder sowas, das war ein ganz guter Punkt für Dieselpreis, das war ein Euro. Und jetzt ist halt das Doppelte. Also wenn man jetzt, ich habe mal einen Vergleichswert ausgerechnet. Was kostet so ein Liter Strom, um das vergleichbar zu halten? Nicht irgendwelche komischen Kilowattstunden, weil was ist eine Kilowattstunde, wie weit komme ich damit, sondern so ein guter Liter, Standardliter Strom. Und ich komme jetzt nach der Rechnung, kann man auch diskutieren, wie man das ausrechnen möchte, aber ich habe gerechnet meinen alten Benzinsmart gegen meinen neuen Elektrosmart, der nicht neu ist, aber trotzdem Elektro ist. Und ich komme raus bei, wenn man jetzt vergleicht, einen Literpreis Benzin bei 2 Euro, komme ich raus bei einem Literpreis Strom. Es ist dumm, aber vielleicht kann man es damit vergleichen. Zu Hause ungefähr 40 Cent und an der öffentlichen Ladesäule ungefähr 1 Euro. Also die Hälfte bis ein Viertel, je nachdem, mit Solar noch weniger, wenn man irgendwas Bonustarif bei irgendwas abschließt, vielleicht noch ein bisschen weniger, aber so auf die Hälfte kommt man schon. Und dann kann man sich sehr flott ausrechnen, wie viel mehr darf das nächste Auto in Elektro kosten, wenn man dieses Benzin wieder rausrechnet. Ja, weil Benzinpreis wird in die eine oder andere Richtung weiter schwanken, aber so richtig viel billiger wird er wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, ja. Und also am Schluss muss man natürlich auch überlegen, ob der ob diese Volatilität dieses Benzinpreises halt was ist, was man nicht in so einen Preis, in den Kaufpreis eines Fahrzeugs mit einrechnen muss. Weil wir haben gesehen, dass das von heute auf morgen sich einfach ändern kann. Und es ist ja nicht so, als wäre der jetzt langsam gestiegen, sondern der war einfach gestern noch in Anführungszeichen normal und heute nicht mehr. Gestern, große Anführungszeichen, hier auch. Und eine Sache, die wir halt einfach nicht vergessen dürfen, ist, sehr, sehr, sehr wenige Leute haben zu Hause diese Dieselkollektoren auf den Dächern, die einfach tagsüber Diesel aus der Atmosphäre ziehen und die dann nachts in so eine Tankstelle im Carport pumpen. Und das haben aber halt andere Leute mit ihren, die literweise Strom in ihr Auto reinkippen, die haben das schon. Und also, ich würde da auch drüber nachdenken. Ich seh gerade bei mir im näheren Umkreis, wie Leute gerade sehr aktiv festgestellt haben, wie wenig teuer so ein Elektroauto ist, wenn du jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, einen BMW oder einen Mercedes kaufen willst, sondern wenn dir vorher schon egal war, was und über den vier Rädern ist, solange da vier Räder sind und ein Lenkrad, kannst du halt plötzlich für überschaubares Geld ein Auto kaufen.
Jetzt ist das mit dem Elektroautokauf natürlich so eine Sache, haben wir auch ausreichend besprochen und so. Wie das jetzt mit der Förderung aussieht, ist jetzt nochmal ein bisschen extra spannend geworden, weil es sieht so aus, als hätte sich die Bundesregierung gegen ein kommendes EU-Gesetz, also die EU-Richtlinie ist noch nicht ganz fertig, aber die kommt. Und die würde dann darauf achten, woher die Bestandteile in dem Auto herkommen. Das heißt, die Batterie und die Fertigung des Autos müsste dann auch in Europa passiert sein. Das ist noch nicht der Fall, aber das wird da bald drinstehen. Das heißt, wie lange diese Förderung in der Form hier funktioniert, wissen wir noch nicht. Die Förderung für, diese EV-Förderung ist für Mai jetzt angesagt, dass man das vielleicht beantragen könnte vielleicht, weiß man nicht, ob das wirklich passiert, aber es könnte auch sein, dass die schneller wieder ausläuft. Es könnte auch sein, dass dass der Gebrauchtwagenmarkt ein bisschen schwieriger wird, weil jetzt natürlich durch die Benzinpreise mehr Leute auf die Elektroautos vielleicht rüberrennen.
Ja, könnte sein, ja.
Und wie, gibt es da genug großen Gebrauchtmarkt oder nicht? Das scheint sich auch in den verschiedenen Ländern extrem zu unterscheiden. Ich höre von Björn aus Norwegen, dass dort halt so die erste Generation von Kia Souls oder sowas und E-Golfs und sowas, die kriegst du dort geschenkt. Das ist vielleicht auch eine Idee, wenn du dir jetzt so ein Ding aus Norwegen holen willst, mit ein bisschen extra Hässel, weil Zoll und keine Ahnung, aber da gibt es halt eine große Auswahl von diesen Kisten, die man da vielleicht noch verwenden kann. Oder auch so sich irgendwas dazu, ein Zweit, zweiten Elektrowagen dazuzunehmen, der halt die Kurzstrecken günstig mit Strom abwickelt und dann für die Langstrecken für den Wohnwagen halt doch noch den Diesel zu behalten oder sowas. Oder den Charan halt, so wie du auch. Ne? Du brauchst nicht unbedingt den zweiten Wagen, aber jetzt steht er halt da
und
fährst du halt Brot spazieren.
Ja, leider war. Leider war.
Und also ich denke, da gibt's diverse Kombinationen, was man sich versuchen kann. Und wenn man halt mal sieht, sich anguckt, welche Ladesäulen wären denn bei einem selbst in der Umgebung Schnellladesäulen, wo man sowieso die ganze Zeit vorbeikommt, wo man stehen bleibt. Ich habe hier an dem nächsten Rewe-Supermarkt sind irgendwie 4, 5 Säulen. Da ist auch dieses sehr gute Foto, finde ich, entstanden, wo man hier sieht, da steht so hier tanken 2,17 Euro. Hier billig tanken, steht das Schild von der Tankstelle hinten dran. Und davor stehen halt diese Ladesäulen vom ENBW. Und die sind meistens auch frei und zu haben, aber trotzdem gut benutzt und Dingens. Muss man halt gucken, was die jetzt jeweils für eine Grundgebühr möchten und wie das hier funktioniert. Es ist gerade, gibt es noch eine neue Entscheidung wegen die Autobahn GmbH hatte ja irgendwie mit Tank und Rast so ein Deal laufen, wer da die Säulen aufstellen darf an der Autobahn. Und da haben sie jetzt vor Gericht auf die Mütze bekommen. gesagt bekommen, dass sie auch mehr, dass sie das ausschreiben müssen, wer an der Autobahn die Ladesäulen bauen darf, zum Beispiel. Mhm. Also da passieren Sachen. Wenn ihr nach Elektroautos guckt, ist noch die Frage, was sagen denn diese Batteriezertifikate und Kram aus? Das ist echt eine gute Frage. Man weiß es nicht.
Ja. Ja, also das, da würde ich mich nicht zu sehr drauf verlassen. Auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, wie, also klar, wenn du ein 3 Jahre altes Auto kaufst oder ein 4 Jahre altes Auto kaufst, da muss schon echt krass viel schiefgelaufen sein, dass die Batterie kompletter Schrott ist. Kann natürlich trotzdem passieren. Natürlich ist es bei einem 10 Jahre alten Auto, ist es nochmal ein anderer Schnack. Also weil das könnte halt alles Mögliche dann nochmal sein.
Ja, und man kann aber gucken, so bei welchen Modellen die Batterien in welcher Art und Weise kaputt gehen. Also beim E-Golf kann ich dir sagen, was der für Probleme macht. Der mag dann nicht mehr schnell laden, selbst wenn die Kapazität noch da ist. Aber der drosselt sich irgendwann. Je nachdem, weil der ein gewisses festes Kontingent von DC-Laden hat. Und dann wird er langsam zum Beispiel. Mhm. Beim Smart weiß man jetzt, also meine Generation Smart, wenn der mal die 12-Volt-Batterie sich leer gesaugt hat und länger rumgestanden ist, dann killt er sich die große Batterie. Mhm. Bei den Hyundai Ioniqs und Kias deiner Generation weiß man, 12 Volt ist ein Problem. Ist wieder bei dir leer.
Ja, heute früh schon wieder leer. Einfach random leer.
Ja. Keine Ahnung. So ein Kram. Und muss man vielleicht ein bisschen recherchieren, welche Modelle, welche Krankheiten haben. Der alte Kia Soul, die haben jetzt reihenweise wohl nur noch 50% State of Health, die sind einfach so kaputt. Ja. Mhm. Dann bei, da habe ich auch neulich geguckt, EQB, EQA, die ja sehr, fand ich sehr attraktiv, das Ding, was ich da in Italien dabei hatte zum Beispiel.
Ja, ja.
Die haben aber da hat Mercedes bei den, eine Charge von Batterien verbaut, die waren schlecht. Okay. Dann haben sie vor einem Jahr gesagt, okay, die drosseln wir jetzt per Software auf 80%, sonst Feuer, schlecht. Mhm. Dann haben wir den Kunden nicht gesagt, was jetzt weiter mit passiert. Jetzt ein Jahr später sagt Mercedes, okay, ihr kriegt neue Batterien. Das heißt, diese EQBs sind plötzlich super attraktiv, weil die wahrscheinlich reihenweise jetzt neue Batterien bekommen. Mhm. Okay. Egal, wie durch der Rest ist. Ja. Ja, also, was macht das mit den Gebrauchtpreisen? Wer weiß.
Ja.
Steht es in der Anzeige drin, ob dieses Auto die betroffene Charge hat und gedrosselt ist und bald getauscht wird? Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht, ja.
Ja. Der Herr Polka hat dieses Bild hier gemacht mit der Ladesäule, mit den Ladepreisen, wo jede Ladekarte einen anderen Preis erzeugt, was ich auch sehr schön fand. Link in den Shownotes, wenn ihr es gerade nicht seht. Da stehen solche Sachen daneben, wie hier mit Ionity Pass, mit Aral Pulse, mit Shell Recharge, mit RDAC-Karte, mit E.ON, mit ENBW, mit Ad-Hoc und jedes Mal ein anderer Preis.
Ladefuchs, das Schild.
Ja, genau. Das könntest du mal basteln und irgendwo hinhängen.
Das ist super hilarious, ja.
Hast so ein Rad an der Seite, wo du die Ladenetzwerk einstellst und dann macht so ein, weißt du, so wie im Casino, so blub, blub, blub.
Oh, das wäre fantastisch einfach. Ja.
Naja, gut. Weiteres Autothema ist natürlich die schöne Dashcam, wie immer. Ich habe von der Firma 70 Mai eine Dashcam zugeschickt bekommen, nämlich mit dem schönen Namen A800 SE und habe die mal reingehängt. Ich habe eine ältere Dashcam bisher benutzt, die war okay und so, aber die ist jetzt, sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich finde die Dashcam-Geschichte sehr essentiell und wichtig, weil die Leute können alle nicht Auto fahren. Und die Radfahrer können auch nicht Radfahren oder sind unbeleuchtet oder machen dumme Sachen und irgendwelche. Der Auslöser, der erste Auslöser, wieso ich mir die Dashcam zugelegt habe vor ein paar Jahren, war ja so ein Handwerkerauto, was mich auf dem Gehweg überholt hat. Also ich war im Auto und der Handwerkerwagen hat sich dann dafür entschieden, mich rechts auf dem Gehweg zu überholen, hat nicht durchgepasst, hat mich dann beschimpft. Hat so einen Baum mitgenommen, dann habe ich bei der Firma angerufen, habe ich gesagt, wissen Sie, das ist gar nicht so gut. Und hat er mich bedroht, so nee, und das war alles nicht schön. Und das hätte ich gerne auf einer Kamera gehabt. Mhm. Und bei den Dashcams muss man so ein bisschen beachten, was ist in Deutschland erlaubt und was nicht und was darf man mit den Aufnahmen anstellen und so weiter. Das kann man nochmal nachlesen, aber im Grunde ist es so, das muss sich halt kontinuierlich überschreiben und darf halt nur in einem, wenn halt was passiert ist, fest aufzeichnen und dann behalten und dann kann man das quasi benutzen. Ich würde aber trotzdem sagen, halt nicht zum Spaß veröffentlichen. Das heißt, ich werde jetzt auch für dieses Video, werde ich nachher in der YouTube-Version von diesem Video, werdet ihr jetzt hier Bild sehen von dieser Kamera, wo ich über leere Straßen fahre, weil dann sind ja keine Fußgänger und keine anderen Autos drauf, damit da kein Dings ist. Und zum anderen ist halt noch interessant, das Feature, was ich auch gerne gehabt hätte, aber was halt auch in Deutschland wieder ein bisschen problematisch ist mit dem Parkrempeln. Mir wurde ja mehrfach sind mir Leute in mein Auto reingefahren und haben dort Schaden verursacht und sind dann wieder abgehauen. Und auf dem Privatgrundstück, auf der Privatstraße könnte man das ja dann aufzeichnen und wüsste dann, wer das gewesen ist. In meinem Fall, ich wusste auch, wer es gewesen ist, aber ich hatte halt keinen Beweis. Ja. Und das war auch nicht an den Kratzern am anderen Auto festzustellen, weil das war ringsum mit Kratzern voll, weil der immer so gefahren ist. 2.000 Euro Schaden damals. Ja, also das ist halt schlecht sowas. Und deswegen, diese Kamera hier, diese 70 Mai, die ist eine 4K-Kamera vorne, eine 2K-Kamera hinten. Mhm. Und also hinten bedeutet, man hat eine zweite kleine Webcam, die ist so Lippenstift groß und die kann man halt ans Heckfenster irgendwie hinkleben. Und mit einem Kabel verbinden. Und die vordere und die hintere Kamera, die sind so durch ein USB-Kabel verbunden, aber das USB-Kabel ist in der Nähe der rückwärtigen Kamera ganz, ganz dünn, dass man das zur Not auch durch irgendwelche kleinen, feinen Schlitze oder irgendwas durchlegen kann und dann verbinden kann. Man muss nicht den USB-Stecker durchs ganze Auto durchziehen. Ja, okay. Ne? Mhm. Da ist ein kleines Werkzeug dabei, mit dem man so Panels und Clips irgendwie so ein bisschen lösen kann und so das Kabel unter den ganzen Panels von dem Auto verlegen kann. Das ist in vielen Fällen gar nicht so kompliziert. Das ist auch das Kabel ist sehr lang, was von vorne nach hinten geht. Viel zu lang für den Smart, aber man braucht halt die Länge, wenn man so ein Kombi oder irgendwas hat, um halt von vorn bis hinten irgendwie durchzukommen. Und man verliert ja auch immer noch ein bisschen Platz, weil man ja von der Mitte, von der Scheibe zur Seite raus, dann nach unten, dann nach hinten, dann wieder hoch, dann nach links, dann nach Mitte und dann wieder dorthin kommt. Aber das funktioniert bei den meisten Autos irgendwie. Und was man dadurch halt auch noch gewinnt, ist eine Rückfahrkamera, was ich jetzt auch nicht habe. Was im Smart auch nicht so wichtig ist. Man kann ja einfach hinten rausfassen und gucken, ob man anstößt.
Ob da noch Platz ist.
Aber das ist ja bei durchaus dem einen oder anderen Auto ein bisschen schwierig. Oder es gab mal eine Generation von ID4, da haben sie die Rückfahrkamera, da gab es die nicht, weil nicht lieferbar oder so. Mhm. Ja. Mhm. Also solche Feinheiten kann man da vielleicht noch abdecken. Das Display von dieser Dashcam ist so hell, dass man es auch tagsüber sehen kann, was meine alte Dashcam nicht kann zum Beispiel. Konnte man nur nachts ablesen. Und da kann man eben auch die Rückfahrkamera mit einem Knopfdruck sich dann dort drauf holen. Dann kann man sehen, was hinten irgendwie los ist, wenn man einparken möchte oder so. Die ganzen Dashcams und diese auch haben eine Funktion, die halt bei Erschütterungen aufzeichnet. Und dann die Dings behält. Oder man drückt eben auf eine Taste, wenn irgendwas ist, was man aufheben möchte. Ja. Und dann wird halt rund um diese Position in diesem File, wird dann dieses File in eine andere, in einen anderen Folder reingeschoben und dann aufbewahrt. Das mit dem Parken ist halt auch so ein Ding, es gibt für diese Kamera gibt's und für viele andere auch, gibt's ein Hardwire-Kit. Das heißt, man verbindet die Kamera fest mit dem Stromkreis von dem Auto. Normalerweise würde man die jetzt nur über den Zigarettenanzünder und ein USB-Kabel verbinden und dann hätte sie halt Strom, wenn man fährt. Wenn man sie mit dem Hardwire-Kit fest mit dem Auto verbindet, dann würde das halt aktiv werden, sobald man parkt und in dem Parkmodus einen Zeitraffer anfertigen. Das heißt, der würde dann alle paar Sekunden ein Bild machen und in ein Video abspeichern und dann würde man dort eben möglicherweise sehen, wenn einer reinfährt. Das kannst du aber in Deutschland nur auf dem Privatgelände machen, nicht auf der öffentlichen Straße, wenn man es genau nimmt.
Ja, also ich habe ja so eine Garmin-Webcam und die macht das ähnlich. Und ich wurde bisher noch auf meiner Privatstraße noch nicht angefahren, als ich da geparkt habe. Deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das funktioniert, weil ich mache diese Funktionalität natürlich auch ausschließlich dort an.
Ja, dann was man dort als Speichermedium benutzt, ist eine Micro-SD-Karte. Ich würde so eine High Endurance empfehlen. Diese Kamera hier braucht eine mit Geschwindigkeitsklasse U3. Das sind die etwas schnelleren. Da muss man nochmal so 20 bis 30 Euro drauflegen. Und die hat noch ein paar andere Funktionen, die ich aber zum Beispiel nicht zum Funktionieren gebracht habe. Nämlich so ein ADAS-System, was dich auf kommende Gefahren oder Fußgänger oder Dinge hinweisen sollte. Aber das kriege ich nicht angelernt, weil der sagt, jetzt stell mal die Kamera so ein, dass der untere Rand von dem Bild an die Motorhaube angrenzt. Aber ich habe ja keine.
Ja. Ja.
Das kann ich also nicht sagen, wie das funktioniert. Das Ding hat WLAN drin, da kann man eine App dran schließen. Man kann mit der App kann man die Files von dem Ding runterziehen, ohne die SD-Karte rauszuziehen und sowas. Ist immer so ein bisschen die Frage mit dem 4K-Bild, kann man das Kennzeichen von einem Auto, was irgendwie abhaut, noch lesen oder nicht? Und es ist halt, 4K ist schärfer als 2K offensichtlich, aber selbst mit den Kennzeichen ist es mitunter ein bisschen an der Grenze so. Das Auto müsste, also es gibt Wege, wie ein Auto an dir vorbeifahren kann und du das Kennzeichen trotzdem nicht mehr lesen kannst. Deswegen ist so die hintere Kamera auch ganz praktisch, weil dann hast du eine zweite Chance, wenn er an dir vorbeigefahren ist zum Beispiel. Wenn er dir, weiß nicht, einen Spiegel abgefahren hat oder irgendwas. Und bei dem Ding ist halt ganz angenehm der Preis. Das sind jetzt hier gerade aktuell 85 Euro für das Ding. Mhm. Die waren auch mal deutlich teurer und die werden jetzt, das sind solche, die geklebt werden auf die Scheiben. Meine alte hat einen Saugnapf. Der Saugnapf ist zwar flexibler, aber der hält auch nicht so besonders gut.
Ja.
Fällt gerne runter, wenn es heiß ist oder kalt ist oder zwischen heiß und kalt wechselt.
Ja.
Was ja durchaus mal im Auto vorkommt. Also diese 70 Mai A800 SE kann man sich mal anschauen. Ein Link ist in den Shownotes oder wenn ihr das jetzt auf YouTube gesehen habt, in der Videobeschreibung drin. Das ist ein Affiliate-Link. Und da kommt ihr zum Amazon, da könnt ihr mal schauen, was der aktuelle Preis ist. Die hat sich jetzt soweit ganz, ganz solide angestellt. Und ich denke auch für den Preis ist das ganz, ganz angenehm. Hardwire-Kit würde ich dann empfehlen, wenn man auf dem Privatgelände Angst hat, dass einem der Nachbar die ganze Zeit ins Auto reinfährt, was durchaus vorkommt. Und dann halt entsprechend Schalter reinbauen, um das auf öffentlichen Parkplätzen zu deaktivieren. Aber Dashcam sehr gut. Ich habe jetzt gebraucht von meiner Dashcam, habe ich bisher noch nichts. Ist alles gut gegangen, ist aber auch besser so, wenn man es nicht braucht. Ich habe in ein, zwei knappen Situationen mir hinterher nochmal anschauen können, wie knapp das war. Mhm. Und das vielleicht auch
Unterhaltungswert meinst du?
Unterhaltungswert, ja. Oder um Himmels Willen, das waren ja nur noch Millimeter. Naja, Dashcam sehr gut. Gut. Dann glaube ich, machen wir schon die Picks für heute. Alex, hast du was?
Ich leite mal ein. Mhm. Also die Pick-Runde und mit der Geschichte, dass ich wahrscheinlich schon oft erzählt, dass ich ja aus Print mal irgendwann gekommen bin. Ich war in diese Online-Welt, wie ältere Leute waren früher mal in Print beschäftigt. Manche sind es auch heute noch, aber ich habe das
ich wollte es gerade sagen.
Ich habe das hinter mir gelassen, schon vor vielen, vielen Jahren. Aber mein Herz hängt da so ein bisschen dran, nicht wahr? Also das geht nicht weg, das, was man in seinen 20ern da mal gearbeitet hat, das bleibt.
Dumme Frage vielleicht, Leo, aber ja. Ist dein Job mehr Print oder mehr online? Was würdest du sagen?
Ich meine, das ist ja alles fließend natürlich, aber Print ist ein Teil davon.
Okay.
Und Print macht Spaß. Also
Print ist, halt, ist super.
Du hast halt ein Produkt in der Hand. Das ist nicht zu unterschätzen am Ende des Monats oder wie auch immer dein Rhythmus ist. Und ich habe das immer sehr genossen, weil du hast, wir hatten ja lustige Arbeitszeiten. Damals war das alles noch ganz anders in diesen 2000ern. Und vor allen Dingen Videogames-Business, das war irgendwie so 2 Wochen Ferien, Halligalli und dann 2 Wochen durcharbeiten. Und dann hast du aber ein Produkt in der Hand und das kannst du da aufblättern und dann kannst du dich ärgern, dass du da Fehler findest, weißt du, so Rechtschreibfehler und so weiter. Das ist schrecklich, aber es ist halt auch sehr befriedigend. Und deswegen, Print hat weiter irgendwo einen Platz in meinem Herzen, der nicht weggeht, auch wenn ich damit heutzutage echt nicht mehr viel zu tun habe. Was mich zu diesem Pick bringt, es gibt eine neue Mac-Software, die heißt Octavo. Und die setzt PDFs zum Ausdrucken. Die macht so, die macht dieses Drucken von fertigen, schon mal erstellten Heften, macht die einfacher. Und zwar nicht auf dieser professionellen Ebene, sondern auf dieser semi-professionellen Ebene. Wenn du zum Beispiel irgendwie so kleine Ausgaben von irgendwas hast, du willst irgendwie so ein Booklet drucken, du willst irgendwo, keine Ahnung, eine Broschüre für irgendwas setzen und derjenige, der es angeliefert hat, hat halt Quatsch oder hat halt nicht in dem Format angeliefert, wie du es verwenden kannst, dann kannst du hier Seiten sortieren, du kannst hier Abstände nochmal setzen, Seitennummern sortieren und so weiter. Und es ist eine richtige Mac-Up. So. Nix Vibe-gecodetes, sondern von so einer Entwicklerin aus UK, die da schon ganz lange dabei ist und die hat halt jetzt mal so eine App rausgehauen, die dieses kleine Problem, aber dann halt, wenn du es hast, halt ein großes Problem ist, halt mal angeht. Kostet 30, 25 Dollar, 30 Euro, glaube ich, einmal Kaufsoftware und damit kannst du halt Booklets erstellen und setzen und dann ausdrucken. Entweder machst du es selbst oder lieferst es zur Druckerei und du kannst halt da explizit bestimmen, wie die Abstände sind und das ganze Thema liegt mir halt so ein bisschen am Herzen und sie hat halt jetzt mal eine App auf die Beine gestellt, die modern ist. Das kann man ja bei diesen ganzen Druck-Apps auch nicht mehr heutzutage sagen, dass die irgendwo modern sind, ja? Dass du einen Drucker kaufst, der moderne Software, das ist ja, das ist ein Irrsinn. Und hier hast du halt eine
Mac-App. Das gab es vor allem noch nie.
Das gab es Das kann man auch sagen. Die hat eine moderne Mac-App gemacht fürs Ausdrucken und fürs Seitensetzen, Sortieren. Damit machst du jetzt nicht das Layout und so weiter, sondern du machst wirklich dann diesen Druck, bestimmst du und wie die Seiten angeordnet sind und so weiter. Und das fand ich einfach eine super nette Erwähnung. Und mit meiner Geschichte erklärt das hoffentlich so die kleine Begeisterung. Es ist halt so ein bisschen so ein wie sagt man, so eine App, die ich gerne benutzen würde, aber keinen wirklichen Anwendungsfall habe. Also es ist so eine. Ich liebe diese App, ich habe sie installiert. Irgendwann wird das iPhone kommen, wo ich mein Booklet drucken muss, und dann werde ich zu dieser Software greifen. Dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, aber ich habe sie ausprobiert und ich habe sie halt mit PDFs aus alten Tagen ausprobiert und da Seiten geschoben und so weiter. Ist schon echt nett, also ist ernsthaft nett, wenn man halt genau diesen Problemfall hat. Und den werden hier ganz viele Leute nicht haben, aber da sei sie erwähnt, dass so moderne macOS-Software für dieses alte Gewerbe dann doch nochmal entsteht.
Läuft die auch noch auf dem MacBook Neo?
Kein MacBook Neo hier, aber ja, ich kann bestätigen, sie wird laufen. Sie wird laufen. Man kann sie aus dem Mac App Store zum Beispiel beziehen. Das ist jetzt gerade die Version 1.0 rausgekommen und hat da das Preismodell, dass du es einmal kaufst. Und wie gesagt, von einer Entwicklerin aus UK geschraubt und die schon lange macOS-Software macht und das ist jetzt nichts irgendwie was, ich habe mir mal überlegt, ich code mir so eine App, sondern es ist wirklich so durchdacht und ich habe die Entwicklung so ein bisschen verfolgt über die Monate hinweg und es war, also es ist sehr sympathisch und verkauft, also präsentiert sich auch sehr gut, wie das halt für so eine App in diesem Bereich auch sein sollte. Und deswegen sei das einfach eine Empfehlung. Vielleicht werden viele, die einfach nicht jetzt, aber wenn ihr irgendwann mal diesen Anwendungsfall habt, dann erinnert ihr euch hoffentlich, dass es da mal so eine macOS-App gab.
Ja, das PDF-Handling auf macOS ist schon ein ganz großer Pluspunkt so insgesamt, was es da für Apps gibt und die eingebaute App und was du, das ist schon sehr nett. Das Auch wenn, Chat sagt auch, sowas druckt man dann schon noch außer Retouren-Labels. Ja, richtig, aber...
Du, es gibt ganze Branchen, die da... Und wie gesagt, also so Booklets und so weiter, ich weiß nicht, was für Sportgruppen oder was, da gibt es ja tausend, Alter, da gibt es wirklich viele Anwendungsfälle, wo du mal vielleicht nur so ein Booklet drucken möchtest beispielsweise.
Mhm. Okay, gut. Dann habe ich dabei die wundervollen GK-Kunden in ihr Monitore, in ihr Kopfhörer. Aha. Hat der Marco vor ein paar Wochen gesagt, hier, das ist das Ding, weil meine Mundropse sind kaputt gegangen. Hier, das sind die, wo habe ich sie denn? Ich kann auch sehr viele Kopfhörer aus der näheren Umgebung rausziehen. Also hier die Mundshot, wie auch immer, von also andere billige China-Innie-Monitore, die waren auch okay. Die waren auch gut zu tragen und so, aber kaputt nach relativ kurzer Zeit. Dann hatte ich hier diese Schuhe, sehr unbequem zu tragen nach 3-4 Stunden. Ist aber auch, wäre auch okay gewesen. Jetzt also hier diese GK-Kunden. Die sind AliExpress-Preis geliefert, irgendwie 16 Euro. Wenn man sie aus China mitbringen lässt, vor Ort kauft, 8 Euro die Dinger. Habe ich gehört von einem Hörer. Mhm. Und ich bin noch nicht sicher. Also die Tipps, die dabei sind, die sind auf jeden Fall für meine Ohren nix. Die halten überhaupt nicht. Kein Bock drin zu bleiben. Die hören sich in ihrem Standardprofil ein bisschen harsch an, würde ich sagen. Ja. Der EQ für Musik braucht, glaube ich, einige Hilfe. Da hat man auf dem iPhone nicht so viele Möglichkeiten, außer es ist in Apple Music und man ist mit einem von diesen Presets zufrieden. Und ich habe mir noch hier auf die Empfehlung hier diese Clarion Easy Ear Tips dazu gekauft. Die machen die für mich auf der linken Seite perfekt sitzend, auf der rechten Seite fast perfekt sitzend. Die kosten nochmal 10 Euro. Die sind ein bisschen, die haben so ein bisschen festen Kern und dann nochmal ein Silikon außenrum, was dann dort sitzt. Die sind jetzt okay. Ich bin nicht so richtig begeistert. Sind trotzdem Pick, weil sie für 16 Euro sehr ehrlich klingen und man kann sie mit einem EQ dazwischen auch noch irgendwie anders sich zusammendröseln. Die gibt's mit Analog-Klinke und die gibt's mit USB-C und einem DAC drin und ich glaube, die gibt's mit und ohne Mikrofon oder so. Aber in diesem Markt von billigen China-In-Ears sollte man irgendwas finden. Da kann man wahrscheinlich auf Reddit suchen, was es da an Auswahl gibt und was man da vielleicht haben möchte. Für mich sind sie jetzt für die Sendung okay, so 2- vielleicht, aber das geht noch besser. Aber jetzt für einen Moment ist es mal okay. Jetzt 16 für die Dinger und 10 für die Tipps, also 26 jetzt für diesen Satz, ist jetzt für die Sendung für mich okay. Ich höre alles. Ich habe auch vorher ein Brummen in der Pre-Show gehört, was von meinem eigenen Laptop kam, aber ich habe es gehört. Das war sehr, sehr leise und trotzdem hörbar für mich. Basti und Leo haben die Dinger auch in den Ohren und wie findet ihr die?
Also ich kann deine Einwände gegen den Klang trage ich mit. Ich habe sie hier mit diesem FIO DAC benutzt mit dem Gerät, also FIO. Die machen ja eine Rede, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet.
USB-C auf Klinke DAC ist das, ne?
USB auf Klinke DAC.
Ja.
Also ich mag den Klang nicht, der ist nicht so richtig gut, der ist nicht so richtig schlecht. Also preis-leistungsmäßig ist er gut. Ich werde safe nach jeder Sendung auf jeden Fall bis zur nächsten Sendung entzündete Ohren haben danach. Das ist auf jeden Fall gesetzt. Die sind super riesig, diese Dinger. Was nicht so richtig notwendig wäre für hier, vielleicht finde ich doch noch welche, die kleiner sind. Weil es ist schon irgendwie so ein bisschen albern. Was ich aber gar nicht verstehen kann, und man sieht das jetzt bei Timo und mir nicht so, bei Leo schon, warum da kein so ein Ding mitkommt, wo man die Kabel hinterm Kopf zusammenmachen kann. Ich habe mir da jetzt einfach einen Kabelbinder drum gemacht und den gekürzt, dass ich den einfach hochziehen kann und dann sind die Kabel hinterm Kopf einfach zusammen. Aber ansonsten stehen die zur Seite einfach weg und dann hüpfen sie auch über die Ohren rüber, selbst wenn du es durch die Kleidung legst. es ist, das verstehe ich nicht. Das macht in meinem Kopf keinen Sinn.
Ja, ich habe auch ein Gummiband hingemacht, damit das eben hier hinten im Nacken zusammenhält.
Ja,
ja, sonst ist es Quatsch. Das hatte ich bei der letzten Sendung auch offen und dann reiben die auch hier so im Nacken irgendwie. Die bewegen sich
dauernd, das macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist leicht zu fixen, aber ich verstehe es nicht. Also ich dachte erst, ich habe es aus Versehen irgendwie abgerissen, aber dann war mir klar, nee, unmöglich.
Also und, sie sind halt recht groß, weil auch der Treiber recht groß ist, der da drin sitzt. Ja, und dann brauchen sie halt, die stehen halt auch relativ weit raus. Ne? Ja. Also die sind hier nicht so in dem Innenteil vom Ohr, dass die da versinken würden. Ist okay. Also kann man.
Aber was die, welche Note? Timo hat eine 2- gegeben.
Ich gebe ihm eine 3.
Mhm.
Vielleicht 3, eine 3-.
Mhm. Und, okay. Und Leo?
3+.
Wow!
Okay, ja, gibt keinen Sinn. Nee, es sind skurril. Also, die fühlen sich einfach auch sehr seltsam. Ich meine, der Preis ist halt unschlagbar, ja, aber fühlen sich halt sehr seltsam in meinem Ohr an. Ich meine, ich höre sowieso nicht viel, hören sich sehr komisch an. Also auch so eure Stimmen, es hört sich an, wie als würde ich durch so eine Blechbox hören. Aber ich habe mit den Größen noch nicht groß von den drei Varianten oder also eine ist drauf und zwei anderen, die halt noch dabei liegen, habe ich noch nicht groß rumgespielt. Vielleicht lässt sich da auch noch mehr rausholen. Ich will die auch nicht irgendwie weiter reinschieben. Also der Sound bessert sich dann schon, wenn die besser sitzen, das merkt man, aber das fühlt sich dann fühlt sich bei meinen Ohren. Ich mag ja sowieso eigentlich, bin mit den AirPods, mit den Pro-AirPods bin ich gerade so warm geworden nach langer Zeit. Ich mag das eigentlich nicht, da irgendwas mir in den Hörgang reinzupfropfen, aber ansonsten, also für den Preis lustig. Hier, ich habe mir auch ein sehr professionelles, im Unterschied zu Basti und Timo, habe ich mir natürlich eine hochprofessionelle Lösung hier gebastelt, um die zusammen zu.
Ach, dafür halten. Sind diese Dinger da.
Ja.
Was ist das?
Dieser Draht, der das ganz oft, wenn du Kabel, irgendwo ein Kabel mitgeliefert hast, ist dieser Draht rumgewickelt.
Mhm. Der lag hier irgendwo rum, dann habe ich da dran, aber hier ist natürlich total. Funktioniert natürlich jeden
Tag. Ich meine, die Faszination, die mit diesem Pick natürlich mitschwingt, ist dieser ganze Markt für In-Ear-Kopfhörer, kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer, die ja in den letzten Jahren einfach völlig abgehoben haben. Also die sind preislich halt wirklich alle am Boden. Mhm. Du kriegst halt wirklich welche ab 10 Euro. Es geht dann irgendwie hoch bis, würde ich sagen, immer noch bezahlbare 60, 70 Euro. Und natürlich dann darüber hinaus, aber ich glaube, dieser bezahlbare Bereich bis 60 Euro, das kann man durchaus ausprobieren. Und das ist halt faszinierend, was es da alles gibt. Es gibt ja nicht nur die. Also das ist ja so ein Kopfhörer, den man jetzt mal rausgreift.
Ja.
Aber da gibt es ja, das ist ja super offen und die Diskussion, ich meine, so ein bisschen lustig, also daran teilzunehmen, wenn man selbst weiß, so wie ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich diese Unterschiede höre, die da diskutiert werden über diese Kopfhörer. Aber die Diskussionen finden statt und kommen immer wieder neue Modelle und da bieten sich alle irgendwie vom Preis und ich finde es halt super faszinierend. Und man würde sehr gerne einfach den nächst gehypten Kopfhörer ausprobieren und kaufen. Muss sich da so ein bisschen selbst zurücknehmen. Aber ich finde den Markt interessant und auch vor allen Dingen, ich bin aufgrund von eurer Diskussion nochmal ich habe die Moondrop noch hier in diesen Eartip-Markt eingestiegen, der genauso komplex ist.
Ja.
Hast du mal geguckt, was ist für diese, das ist nicht irgendwie, kaufst ein Silikon auf, nein, also da gibt es auch Silikonaufsitze, die kosten dann 30 Euro zum Beispiel. Und die sollen dann ganz super halten und sind super angenehm im Ohr und verändern den Klang in diese Richtung, den ich überhaupt nicht, also die Klangrichtung nicht verstehe und so weiter. Ist alles hoch faszinierend für mich. Und ich bin auch so jemand, der da gerne öfters zugreifen würde, als er bräuchte. Weil ich bin mit Kopfhörern auch gut ausgestattet. Und kabelgebundene In-Ears sind natürlich auch schon ein sehr spezielles Feld.
Ja, definitiv.
Also, nicht wahr? Also für den Alltag was kabellos, man gewöhnt sich da schon dran.
Also vielleicht. Wenn ich mal irgendwie Muße habe, dann gehe ich zum Hörgeräte-Dingsbums und lass mir mal so einen Dingsabdruck nehmen und dann so ein Custom-Ding anfertigen. Das wäre vielleicht auch nochmal was.
Ja.
Das dann auch direkt hier in dieser Vertiefung vom Ohr alles drin liegt. Und ich weiß nicht, welche Kopfhörer denn damit kompatibel sind und so. Aber Hörer Rüdiger hat mich gefragt, so er braucht für eine Veranstaltung jetzt ein paar hundert Kopfhörer. So billig wie möglich mit USB-C. Da habe ich mir gesagt, gehst du zum Alibaba, fragst irgendeinen Händler, da wird doch irgendjemand gefälschte Earpods haben. Und Tatsache hat er jetzt so einen Karton bekommen mit Hunderten und Hunderten von Earpods, in Anführungszeichen, die fast so aussehen wie die von Apple, mit dem USB-C kommen. Es kommt Ton raus und die haben gekostet pro Stück 88 Cent.
Das ist schon gut. Also der Preis ist gut. Wie gut das Produkt ist, steht hat sicher auf dem anderen Blatt. Aber auf der anderen Seite, es kommt natürlich immer darauf an, was du hörst, aber und wenn du primär Podcasts irgendwie hörst oder YouTube hörst, ist es einfach halt egal. Ist einfach wurscht.
Ja. Und ich meine, dass du zwei Kopfhörer und einen USB-DAC und einen Stecker und ein Kabel für 88 Cent ohne Packung bekommst, ist ja alles schon auch
das ist schon verrückt.
Interessant.
Ja,
nicht wahr?
Definitiv.
Gut. Leo, was hast du?
Ich habe eine Systemfunktion von iOS, die, ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Version die zum ersten Mal kam. Das ist noch nicht so lang her. Irgendwie iOS 18 irgendwas. Und zwar, Apple hat ja schon ziemlich lange diese Hintergrundgeräusche versteckt im Betriebssystem, in den Bedienungshilfen, die man ja auch über das Kontrollzentrum aufrufen kann, also sich irgendwelche Regengeräusche abspielen kann oder da gibt ja die Auswahl, ist auch ziemlich gewachsen im Laufe der Zeit. Also da kann man sich ja wirklich irgendeine Art von Geräusch aussuchen und dann abspielen, wenn man das angenehm findet oder in irgendeiner Form hilfreich. Da gibt es ja verschiedenste Einsatzszenarien für. Und das haben sie eben mit iOS 18, in meiner Erinnerung zumindest, mit irgendeiner iOS 18-Version, um diese Ambient, um so Umgebungsmusik, also um praktisch um vier Genres an Umgebungsmusik ergänzt, die man einfach auf Knopfdruck abspielen kann. Und die bislang sind die halt auch nur übers Kontrollzentrum verfügbar. Und jetzt mit iOS 26.4, wenn dann irgendwann mal diese finale Fassung im April rausfällt, bald in den nächsten Wochen rausfällt, dann kann man sich diese vier Musikrichtungen oder Genres auch einfach als Widget auf den Homescreen legen. Da kriegen die noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und das ist eigentlich ganz nett. Also du kannst nichts steuern, du kannst einfach nur Wiedergabe starten, stoppen und du brauchst auch kein Apple Music Abo dafür, sondern es läuft halt einfach so vor sich hin und du hast vier Varianten. Du hast Schlaf, du hast Produktivität, du hast Chill und du hast Wohlbefinden. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Schlafkategorie einem so besonders hilft beim Schlafen, aber muss man halt selbst ausprobieren und ob das irgendwie förderlich ist. Ansonsten Produktivität und Chill und Wohlbefinden habe ich, glaube ich, noch gar nicht so groß ausprobiert. Aber die anderen beiden finde ich ganz nett, wenn man einfach mal irgendwas es angenehmer findet, dass im Hintergrund irgendeine Form von Soundkulisse ist, als halt einfach Stille oder irgendwie Außengeräusche.
Und ist das ein File, was der immer abspielt oder ist das irgendwie dynamisch generiert?
Nee, es ist wie eine Art Playlist, die da abläuft. Also es sieht eigentlich aus wie so eine Apple Music Playlist, die zusammengestellt ist von irgendeinem Redaktionsteam. Ich weiß nicht, wie oft die aktualisiert werden, ob die überhaupt aktualisiert werden.
Ist auch nicht transparent.
Aber es ist auch nicht so, als würdest du einfach, wenn du die jetzt hin und her springst, als würdest du dann immer dasselbe hören. Die haben sich da irgendeine Mühe auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen, dafür, dass es einfach an Bord ist und verfügbar jederzeit und du halt einfach nur diesen einen Knopfdruck machst und hast halt diesen Sound dann, also hast eine Soundkulisse und das ist halt mehr als jetzt eben nur die Hintergrundgeräusche, die ja wirklich nur Geräusche sind, im Sinne von Rauschen oder Meeresrauschen oder Regenrauschen oder halt verschiedene Varianten von weißem Rauschen und da, das ist halt wirklich Musik sozusagen. Ich weiß nicht, ob sie da auch schon irgendwie KI gegen geworfen haben, die da irgendwie Zeug, irgendwelche Klangsachen generiert, aber ich glaube, das ist ernsthaft Musik von irgendjemandem. Also elektronische Musik, die auch jemand, ein Mensch, von Menschen gefertigte elektronische Musik. Man weiß es ja nicht mehr so genau, aber es macht den Anschein. Also du kriegst auch, siehst halt auch im Dynamic Island taucht ja klein auf irgendwie, taucht auch kleine Beschriftung auf. Kannst schon nachschauen, was das auch jeweils ist. Also sehr nette Funktion. Wer die noch nicht ausprobiert hat, im Moment halt mit bis hin zu 26.3 muss man halt im Kontrollzentrum diese Steuerelemente hinzufügen, Ambient nach Ambient suchen und dann sich eine von den vier oder alle vier halt ins Kontrollzentrum legen und ab iOS 26.4 kann man es dann auch einfach als Widget auf den Homescreen packen.
Mhm. Okay. Da wird es keinen Link geben. Ansonsten die Links in den Shownotes von der 995. Basti, was hast du?
So, ich habe vor ein paar Wochen sehr überraschend ein Paket bekommen von Hörer Michael. Der schrieb mir irgendwann mal, hey, dein Paket braucht länger. Und ich habe diese Nachricht gelesen und ich habe irgendwas vergessen. Das ist ein bisschen blöd. Also sowas darf doch nicht passieren. Stellt sich raus, hatte ich nicht. Er hat mir einfach unangekündigt was geschickt. Und ich habe das ausgepackt und war ganz begeistert, dass er mir was schickt. Und dachte mir erst, weiß gar nicht, ob ich das brauche. Und zwar hat er mir geschickt das Produkt mit dem fantastischen Namen SM-Lite SLZB06. So, und SM-Lite SLZB06 ist ein Zigbee-Stick, also ein Zigbee-Adapter, der im Vergleich zu dem Sonoff, den ich vorher hatte, nicht einfach einen USB-Port hat, sondern einen Ethernet-Port hat und eine sehr lange Antenne. Und insgesamt ist das Ding einfach viermal so groß wie der. Also ich habe den, das ist der MRU010, was man jetzt gerade sieht, der 06 habe ich.
Den 06, den hier.
Ja, ich habe ein U, glaube ich, weniger, aber am Schluss,
So sieht der aus ungefähr.
Sieht genauso aus. Ne? Der ist viel größer als der Sonoff-Stick, den ich habe. Ich kann ihn jetzt gerade nicht in die Kamera zeigen, weil, Spoiler Alert, der ist jetzt schon im Betrieb. Und Michael schrieb so mehr oder weniger, alle Leute, die Zigbee zu Hause benutzen mit Home Assistant oder so, die sollten dieses Gerät haben. Und schrieb sowas in der Art wie, damit kannst du irgendwie deinen Zigbee auf ein neues Level heben oder so. Und ich meine, gut, ich meine, was soll das Ding machen? Der Zigbee ist ein Mesh-Netzwerk. Ne? Wenn der dieses Sonoff-Ding irgendein Gerät sieht und dann weiter mescht bis ins Dach hoch, dann passt die Sache schon. Und dann stellte sich aber raus, okay, ich kann das anschließen, ist super einfach, weil ich musste eben einfach nur PoE unten reinstecken und dann ist der plötzlich im Netzwerk. Und es gibt in Home Assistant so einen Knopf, der heißt Migrieren. Und dann migriert er einfach dein komplettes Zigbee-Netzwerk auf diesen anderen Adapter. Und das dauert irgendwie 30 Sekunden. Und dann habe ich gesagt, okay, machst du das jetzt mal. Oh boy, hatte ich keine Ahnung. Es ist völlig irre. Ich debugge seit 3 Wochen ein Zigbee-Issue mit 2 Devices, die ich da oben habe, die keine Connection hinbekommen und die sind literally einen Meter entfernt von einem Zigbee-Repeater. Also einem Router, also einer Steckdose, die halt Zigbee weiterreicht. Das heißt, die haben theoretisch fantastisches Netz. Das funktioniert alles. Dann habe ich jetzt in letzter Zeit das Problem gehabt ab und zu. Ich habe diese 2 neuen Jetstream-Panels oben. Ich mache aus und eins braucht manchmal 2 Sekunden, um auszugehen. Das ist nicht schlimm, weil du machst aus und gehst einfach und dann geht das geht schon aus. Es braucht manchmal 2 Sekunden. Seitdem dieses Ding da ist und ich habe seitdem ungefähr 10 Zigbee-Geräte mehr im Netzwerk gebunden, habe ich keine Probleme mehr. Alle Lichter gehen sofort aus, wenn sie ausgehen sollten. Die anderen 2 Geräte, die ich nie connected bekommen habe, wo ich dachte, das Gerät ist kaputt und ein neues gekauft habe und ersetzt habe, ging sofort. Pairing gesetzt, sofort erkannt, seitdem schaltet das Ding immer zuverlässig. Alles fantastisch. Und was halt super cool ist, dadurch, dass es eine Ethernet-Schnittstelle hat, muss das nicht hier unten an meinem Serverschrank hängen. Es hängt gerade an einem Serverschrank, weil da das Netzwerkkabel ist, aber überall, wo ich entweder PoE habe oder Ethernet und ein USB-Netzteil, kann ich das halt hinstellen. Das heißt, ich kann das auch in die Mitte des Hauses packen, um die beste Abdeckung damit zu erreichen. Und das ist natürlich schon einfach ein völliger Gamechanger, was Zigbee-Versorgung im ganzen Haus angeht. Ne? Weil wenn ich habe hier einen Meta-Stick, ich habe hier, also das könnte das Ding, nee, das könnte der nicht. Ich habe hier einen Meta-Stick, ich habe hier einen Z-Wave-Stick und die sind alle hier unten im Keller. Das ist nicht so richtig smart, weil der Keller ist doch sehr weit entfernt vom Dachgeschoss zum Beispiel. Und das kannst du damit halt lösen. Das Teil kann jetzt irgendwie OpenThread Border Router auch gleichzeitig noch sein, weil es gerade ein Firmware-Update bekommen hat. Also das kann noch viel mehr, als ich eigentlich davon brauche. Aber es funktioniert einfach und das ist einfach der völlige Shit. Also ich bin.
Also eine Booster-Antenne für Zigbee.
Nee, es ist der Adapter, ne? Der, ja. Der.
Aber die Konsequenz ist sozusagen, dass das Signal verstärkt wird.
Das Signal ist
wird.
Viel besser, das Netzwerk, okay. das daraus resultierende Zigbee-Netzwerk ist so viel stabiler, das ist einfach, also wirklich komplett fantastisch. Also an der Stelle, Michael, danke. Das
ja.
Ist sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß aber bisher heute nicht, wie ich das verdient habe und warum das hier angekommen ist.
Was kostet das denn?
Also ich habe jetzt hier Dingi sagt irgendwie 60 Euro. Mhm. WTF 60 Euro. Danke.
Ja, mir hatte noch jemand empfohlen, weil ich habe auch ein bisschen Probleme. Ich habe so einen USB-Zigbee-Stick, der mit der Reichweite auch nicht so richtig super war an dem Raspberry. Und die Empfehlung, wenn man den jetzt nicht ersetzen wollte, die Empfehlung war auch, kauft ihr so eine große Antenne. Aber wenn man nicht ersetzen möchte und nicht die 60 Euro zahlen möchte, dass man wenigstens mit einem sehr langen USB-Kabel das Ding möglichst weit weg von dem Raspberry bringt, weil der das Ding stört.
Das habe ich hier dann auch, das hatte ich hier dann auch gemacht. Also das hey. Vielleicht war es mit einem Problem, dass ich habe das dann sehr professionell zwischen Heizungsrohre und der Decke eingeklemmt. Ich nehme mal an, die Heizungsrohre waren dann direkt die auch die Antenne. Man weiß es nicht. Aber das Ding ist völlig irre. Also
anscheinend kann man da auch bei, wenn man nach Kopfhörern auf AliExpress schaut, kann man auch nach dem Produkt dort suchen.
100%ig. Vielleicht ist es da.
Kriegst du das? Ja, der Chris ist auch vielleicht ein bisschen günstiger.
Ja.
Aber ja. Es ist interessant.
Also das ist echt sehr, sehr fantastisch. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich über einen kleinen Schnupsi mit einer Antenne dran so freuen würde, wie ich mich jetzt über dieses Gerät gefreut habe. Und ja, das ist gut. Das ist auch schon alles. Und vermutlich gibt es 7 Leute, die das überhaupt wissen, damit was anzufangen wissen. Aber das ist einfach sehr, sehr gut.
Ja, also hier Hörer Robert im Chat sagt, er hat in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung 29 Zigbee-Geräte. Aber der Vorteil ist, da ist auch sehr engmaschiges Zigbee-Netz.
Da kannst du schön von ausgehen, ja. Aber offensichtlich macht es das ja nicht ganz aus, weil, also wie gesagt, dieses eine Gerät, das hat sicher nicht daran gescheitert, dass es zu weit weg von anderen meschenden Zigbee-Netzteilnehmern ist. Keine Ahnung, was da los ist, aber. Ja, großer Gamechanger.
Gut. Dann war es das für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bitte sehr ein Bits und so Plus klicken. Das wäre ganz hervorragend. Wenn ihr in Plus seid und jetzt mal in euren Feed reinschaut, da ist oben in den Shownotes jetzt so ein kleiner Block, wo drin steht, ob euer Account möglicherweise schwarz wird oder ein falsches Passwort drin hat. Guckt da mal rein, schaut da mal rein, schreibt mal an Support, wenn da was nicht stimmen sollte. Da sind so ein paar Accounts und Feeds ein bisschen schief gewickelt und manche Podcast-Apps benutzen den falschen Usernamen, alten Usernamen. Vielleicht habt ihr mal verlängert, aber einen falschen Usernamen jetzt in eurer Podcast-App drin. Schaut mal oben in den Shownotes von Plusfeed, steht jetzt drin, ob das alles stimmt oder nicht und ob der noch gültig ist. Vielleicht habt ihr auch einen ungültigen Feed drin, der aber noch läuft, aber ihr habt einen anderen neuen Account. Da sind so ein paar Sachen schief, das müssen wir jetzt mal gerade ziehen. Schaut mal rein, herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Plusklicken und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus.
Tschüss.